Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Zwei Spieltage hat die Bundesliga-Saison 2017-2018 noch. Es gibt Spannung, ja, im Kampf um die europäischen Plätze. Es gibt aber vor allem Spannung im Abstiegskampf und das alles und das dazwischen. Das werden wir natürlich besprechen. Wir haben super viele Themen diese Woche. Viele Themen, die euch beschäftigen, die mich beschäftigen, die auch meine Gäste beschäftigen. Deswegen freut es mich wirklich umso mehr, dass ich wieder für fast jeden Verein heute Gäste in der Leitung habe. Das erste Spiel, zu dem wir einfach mal direkt kommen, ist Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Und für die Borussia begrüße ich ganz herzlich Olaf Nordwig. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Und für den SC Freiburg vom Füchsle-Talk, dem SCF-Podcast hier auf meinsportradio.de, Sven Metzger. Hallo Sven.
Hallo in die Runde, schönen guten Tag.
Sven, wie viel Erleichterung hat dieser Sieg letzte Woche gegen den ersten FC Köln für dich gebracht? Sven? Olaf, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ja, dann...
Ich auch wieder.
Ah, da ist Sven.
Komplett rausgeflogen gerade, keine Ahnung, Skype.
Okay. Hast du die Frage noch gehört?
Nein, die Frage nicht, wie viel Erleichterung und dann war es.
Wie viel Erleichterung hat der Sieg über den 1. FC Köln letzte Woche gebracht?
Ja, jede Menge. Also vor allem natürlich das Zustandekommen mit diesem Tor in der Nachspielzeit. War ja sinnbildlich das Ganze ein Stück weit, wie das Spiel bis dahin gelaufen war. Bis zur 80. Minute alles im Griff und dann kriegst du das 2-1 aus dem Nichts und dann geht das Zittern los und dann kriegst du das 2-2 und musst dann noch froh sein, dass Pizarro nicht 3-2 für Köln macht in dem Moment, wo er am leeren Tor vorbeischießt, weil er den Ball zu spät zieht. Ich habe am Samstag getwittert, wenn die Audios, die in der WhatsApp-Gruppe rumgingen, sprich die Torschreie, Erleichterungsgebrülle und sonst was, die wir in unserer Füchsel-Talk-Gruppe verschickt haben am Samstag, wenn die jemals irgendwo öffentlich werden, die lassen uns nie wieder raus. Also das war natürlich ein Brustlöser, also Wahnsinn, was da passiert ist, auch von der Emotionalität her, wie das Ganze dann lief und so. Also vor allem war es auch verdammt wichtig, wenn man natürlich gesehen hat, wie dann Mainz gepunktet hat am Sonntag und dass der HSV gewonnen hat in Wolfsburg und so. Es war unglaublich wichtig und war ein Brustlöser. Aber, und das noch als letzter Satz, es war der Heimsieg gegen die Tabellen, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, der über 75 bis 80 Minuten nie den Anschein machte, als würde er an dem Spiel irgendwie teilnehmen wollen und irgendwas erreichen wollen. Also das muss man zur Einordnung dann auch schon nochmal dazu sagen und klar machen, dass das ein Schritt war, dass das jetzt aber irgendwie nichts war, womit du automatisch am Samstag in Gladbach bestehen kannst.
Was sagt das denn über mit den SC Freiburg über die Mannschaft aus, dass man 52 Minuten eigentlich das Spiel komplett unter Kontrolle hat, man führt 2-0 und dann holt man die Kölner aber ab der 80. nochmal für 5 Minuten ins Spiel zurück. Ist das dann doch noch Unsicherheit oder ist das auch so ein bisschen das, weswegen man dann im Endeffekt doch da unten steht?
Ja klar, also wenn du, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es jetzt waren. Ich habe es einfach jetzt mal aus meinem Gedächtnis verdrängt, wie viele Spiele das in Folge jetzt waren, die verloren wurden. Also noch nicht mal unentschieden, sondern wo einfach Niederlagen am Stück waren. Du hast es ja gespielt gegen den 15., den 16. und den 17. Tabelle, hast kein Tor gemacht, hast alle drei Spiele verloren. Und dann führst du 2-0 und kriegst aus dem Nichts ein dummes, wirklich dummes Gegentor zum 2-1, das viel zu billig war. Das dann aber natürlich auch sinnbildlich dafür steht, warum du da stehst, wo du stehst. Also der SC steht ja vollkommen zurecht mitten im Abstiegskampf drin. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, wo du sagen kannst, dass es äußere Mächte sind, dass es unverdient ist, dass sie viel besser Fußball spielen oder was. Nein, sie stehen vollkommen zurecht da unten. Und dass eine Mannschaft dann nochmal zittern kriegt, die vorher extrem hohe Intensität gefahren ist, extrem hohen Aufwand gefahren ist. Du hast auch gesehen, dass da Spieler waren, die eigentlich noch hätten ausgewechselt werden müssen, was nicht mehr ging, weil Petersen schon verletzt war. Also man hat ja auch bei der Aufstellung ein hohes Risiko genommen. Da kam schon einiges zusammen und die Sicherheit kann die Mannschaft gar nicht haben momentan. Woher denn auch, wenn du dir die Ergebnisse der letzten Wochen anschaust? Ganz klares Signal, wackelige Knie, was aber auch ein ganz klares Signal war und was, glaube ich, das große Signal ist vom Samstag. Die Mannschaft ist komplett intakt, was die Moral angeht, sonst hätte sie das Ding nicht mehr gewonnen.
Olaf, wenn wir über Sinnbildlichkeit sprechen und dann mal auf Borussia Mönchengladbach schauen, man spielt ein Spiel wieder diesen fulminanten Gladbacher Fußball, gewinnt 3-0 gegen Wolfsburg und dann im Spiel gegen Schalke verletzt sich einer dieser wichtigen Spieler direkt wieder schwer. Lars Stindl fällt für den Rest der Saison aus. Gut, das sind nur noch 2 Spieltage. Die WM für ihn auch kein Thema mehr. Laszlo Benes verletzt sich jetzt auch noch, muss am Fuß operiert werden. Das ist, glaube ich, eines dieser großen, ja, dieser großen Sinnbildlichkeiten von Borussia Mönchengladbach. Immer wenn man gerade das Gefühl hat, es geht aufwärts, verletzt sich wieder ein wichtiger Spieler. Und jetzt erneut.
Ja, und also Lars Stindl ist natürlich einer der Spieler, der überhaupt nicht ausfallen darf. Also und das natürlich dann besonders bitter, dass er da durch dieses Foul dann sich den Fuß da Syndesmoseband und was noch nicht alles da gerissen hat. Aber zusätzlich ist er noch durch diese sinnlosen gelben Karten fallen ja zusätzlich noch Kramer, Westergaard und Zakaria mit Gelbsperre aus. Also das heißt, wir müssen, gut, Benes war wieder dran. Dem muss jetzt diese Metallplatte im Mittelfuß, weil sie ihm Schmerzen bereitet, wieder rausgenommen werden. Aber ist natürlich jetzt eine Alternative auf der 6, wenn beide Doppelsechser ausfallen, weniger. Aber im Endeffekt fallen 4 Stammspieler jetzt durch das Spiel auf Schalke aus. Und das ist natürlich wieder eine Rotation. Zum Glück haben wir wieder sind andere Spieler wieder zurück, also wie Strobel, der sicherlich auf der 6 dann von Beginn an spielen wird. Also das ist, ja, was soll man sagen? Ja, es ist sinnbildlich für diese Saison. Und am Ende müssen wir halt sehen, sozusagen im American Football sagt man Next Man Up, also einfach sehen, wie Cousins, Strobel und Co. diese Lücken jetzt wieder stopfen.
Wenn man, und wir wissen ja alle, Fußball ist kein Sport des Konjunktivs, es ist nur, was in der Realität entscheidend ist, aber wenn du einfach mal dein Gefühl sprechen lässt, was glaubst du, wäre in dieser Saison eigentlich für Borussia Mönchengladbach drin gewesen, abseits dieser ganzen spielerischen Defizite und auch der vielen schweren Verletzungen von wichtigen Stammspielern?
Ja, ist natürlich schwer, aber eigentlich denke ich, wären wir ganz gut unterwegs gewesen. Also wenn wir, sag ich mal, alle Mann an Bord gehabt hätten und auch konstant die Leistung, die wir können, abgerufen, hätten wir sicherlich da oben mitspielen können. Vor allen Dingen hätten wir mit einem eigentlich schönen, attraktiven Fußball sozusagen ein bisschen das Gegenstück zum Schalke-Erfolgsmodell liefern können. Und wir wissen ja, wo die sind. Also von daher wäre sicherlich aus meiner Sicht im Idealfall und bla bla bla, auch wenn es jetzt nicht mehr eintrifft, die Champions League Quali ein Ziel, was wir hätten verfolgen können. Zumindest wären wir jetzt sicherer in Europa als jetzt.
Beim SC Freiburg, da wäre, wenn man die Saison im Verlauf sieht, eigentlich auch Sicherheit drin gewesen. Jetzt muss man nochmal ordentlich zittern. Wenn man jetzt aber mal auf die Tabelle guckt, Sven, 3 Punkte sind es jetzt auf den VfL Wolfsburg und 5 Punkte auf den Hamburger SV, also den direkten Abstieg. Wenn man jetzt dieses Spiel gewinnen sollte gegen Borussia Mönchengladbach, ich glaube, dann kann man durchatmen eigentlich, oder?
Nein, mit 36 wirst du die Klasse definitiv halten, weil Wolfsburg wird keine 6 Punkte holen und der HSV aus 2 Spielen mit Sicherheit auch keine 8. Insofern wärst du damit durch, definitiv, das ist keine Frage.
Wie ist das eigentlich, Olaf? Ich meine, ihr spielt jetzt gegen Freiburg und nächste Woche in Hamburg, ihr Gladbacher. Irgendwie ein komisches Gefühl, da so ein bisschen mitarbeiten zu können, oder? Ich meine.
ja, aber es geht für uns natürlich auch noch um Europa. Also wir haben noch die Chance, Leipzig und Frankfurt abzufangen, auch wenn es schwer wird. Aber wenn du so drauf anspielst, wenn ich wählen könnte, dann würde ich lieber jetzt gegen Freiburg verlieren als in Hamburg.
Das hört man irgendwie ganz, ganz oft. Auch Gladbach-Fans in meinem Umfeld sagen genau das Gleiche eigentlich. Bei den Freiburgern. Personell, letzte Woche hat Christian Streich, du hast es mit Petersen angesprochen, auch schon Risiko in der Startausstellung gegangen. Wie sieht es diese Woche aus? Wie fit sind die Spieler? Was glaubst du auch, wie mental frisch sind die Spieler noch für dieses, ja doch, wichtige, man kann es sagen, erstes Endspiel?
Also ich glaube, es gibt seit Wochen Endspiele und was du einfach hast, ist, du hast jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis. Du hast du nimmst emotional so viel Positives aus diesem Samstag mit, was die Stimmung im Stadion angeht, die ganze Zeit. Beispiel, es gab vorher keine Stadionmusik, es gab nur Fangesänge, zum Beispiel eine Stunde vor dem Spiel. Du nimmst die Fans mit, du nimmst mit Mike Francis wieder im Team und ein unglaublich wichtiger Spieler, also einer, der so unter dem öffentlichen Radar komplett durchläuft, der aber für den SC Freiburg ein ganz zentraler Spieler ist. Charles Yünchü kehrt wieder nach seiner Sperre zurück, wo ich eigentlich eher froh war, dass er Kämpf gespielt hat. Das sah deutlich besser aus, als das, was Yünchü in letzter Zeit gemacht hat. Insgesamt ist es einfach so, Julian Schuster tut der Mannschaft gut. Also ich glaube, dass die Mannschaft momentan ganz viel Positives mitnimmt in den Samstag. Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Olaf hat es ja erwähnt, die Gladbacher Ausfallliste ist ja unglaublich lang, wenn man sich das anschaut. Da sitzt aber immer noch komischerweise Vincenzo Grifo auf der Bank, der letztes Jahr, ich glaube, an einem Drittel der Freiburger Tore irgendwie beteiligt war. Das ist sozusagen keine Rolle, aber ich glaube, du nimmst einfach sehr, sehr viel Positives aus diesem Samstag mit, dass du, also wie soll ich sagen, die Steine im Rucksack, da sind einige weniger drin als noch in den Wochen davor. Und das ist das Positive, was du jetzt mit nach Gladbach nimmst am Samstag.
Und die Gladbacher, Olaf, was glaubst du, welcher Spieler kann jetzt diese Ausfälle wirklich für sich nutzen?
Das wird jetzt schwer, weil die Saison ist ja auch dann vorbei und dann geht man in die Pause und dann geht's wieder bei Null los. Aber es wäre natürlich, also für Josip Drimmitsch, der wahrscheinlich Stindl, das war noch ein Wunschgedanke, Stindl ersetzen wird. Also für den geht es ja auch noch um einiges. Natürlich, um zu beweisen, dass er wirklich eine Alternative im Sturm ist. Natürlich heißt es für ihn auch, auf den Zug zur WM aufzuspringen. Also er könnte daraus natürlich noch was gewinnen, profitieren. Alle anderen, jetzt Strobel, für den geht es halt auch jetzt wieder zurück zu zeigen, sich nach der langen Verletzung durch den Kreuzbandriss. Cuisance, 18 Jahre, hat viel mehr gespielt, als man vorher gedacht hat. Also das ist auch für ihn jetzt der Abschluss. Aber wenn du so erfragst, würde ich natürlich auf Drimmitsch sagen, dass der da noch profitieren kann.
Aber solche leistungstragenden Charakterköpfe wie Stranzl fehlen euch schon, ne?
Ja, das ist, denke ich mal, eins der größten Probleme. Und das hat ja auch Eberl angesprochen, dass man da ein bisschen gucken wird bei den Neuverpflichtungen. Der Leader auf dem Platz, der Stranzl war, der Chaka war, also so manchmal wünsche ich mir, aber nur manchmal, so ein Boateng aus Frankfurt zu uns, so manche Spiele, um einfach diese Mentalität mitzubringen. Aber haben wir nicht, insofern müssen wir daran weiterarbeiten. Es sind sicherlich mit Kramer und Ginter Spieler, die in diese Rollen reinwachsen, aber das dauert halt und da müssen wir halt weiter gucken.
Ein wichtiges Endspiel für den SC Freiburg, eventuell der Klassenerhalt. Mal sehen, was dieses Wochenende passiert. Ich glaube, in Fußball Deutschland gibt es wenige, die dem SC Freiburg nicht die Daumen drücken. Deswegen wollen wir allerdings auch eure Tipps erfahren. Erstmal von euch beiden, aber auch von euch zu Hause, denn es gibt ja eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen für euch. meinsportradio.de/Tippspiel, wenn ihr mitmachen wollt. Olaf, dein Tipp hätte ich gern zuerst.
Ja, Sven, damit die Mannschaft die Spannung im letzten Spiel noch hochhält, müssen wir und euch dann den Klassenerhalt am letzten Spieltag auf jeden Fall 100% sicher macht, denke ich, dass wir 3-1 gewinnen.
Okay, Sven, ich glaube, das denkst du nicht.
Also einerseits, wenn ich realistisch denke, dann ist Gladbach haushoher Favorit und wird das Ding auch gewinnen am Samstag. Bei mir ist es so, dass ich einfach glaube, dass durch den Samstag beim SC jetzt wirklich so eine Last runter ist und dass es fußballerisch die letzten zwei Spiele in eine gute Richtung ging. Matthias Ginter weiß auch, wo er groß geworden ist. Ich tippe auf ein 1-1.
Ich glaube, der SC Freiburg gewinnt mit 2-1 und sichert sich damit den Klassenerhalt. Schon eine Woche, bevor es viel zu spannend wird wahrscheinlich und der Blutdruck dann komplett platzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein Tipp ist 2-1 für den SC Freiburg. Eure Tipps auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Olaf Nordwig für Borussia Mönchengladbach und bei Sven Metzger für den SC Freiburg. Und in einer kurzen Pause, ja, machen wir weiter mit einer nächsten wichtigen Partie im Abstiegskampf. Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger Sportverein. Bleibt dran.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir sind zurück im Abstiegskampf, aber auch im Kampf um Europa. Eine sehr, sehr spannende Partie mit vielen wichtigen Weichenstellungen für beide Vereine. Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV. Am 33. Spieltag treffen die beiden aufeinander und jetzt treffen zwei Fanexperten aufeinander. Und zwar für die Eintracht vom Eintracht-Podcast Basti Red. Hallo Basti.
Gute.
Und für den Hamburger Sportverein Daniel Jovanov. Hallo Daniel.
Hallo, grüß dich.
Wir beginnen mit dir, Daniel, und der Wiederauferstehung des Hamburger Sportvereins. Und letzte Woche im aktuellen Sportstudio war Christian Titz ja zu Gast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Auftritt von ihm hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn ich die Augen schließe und immer das Gefühl habe, Boris Becker zu hören teilweise, also in der Art und Weise, wie er spricht, scheint er die Mannschaft wieder so hingebogen zu haben, wie es wirklich wichtig ist im Abstiegskampf. Und jetzt würde ich fast ein Stück weit so weit gehen zu sagen, es liegen wieder viele Karten im Deck des Hamburger SV, die als Joker fungieren können. Ist das auch dein Gefühl jetzt vor diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt?
Also grundsätzlich muss man ja feststellen, dass sich die Geschichte beim HSV alle Jahre wiederholt. Kurz vor dem Ende, wenn alle glauben, dass der HSV schon tot ist und abgestiegen ist, bündelt er nochmal irgendwo und irgendwie alle Kräfte und schafft es dann doch, sich da rauszukämpfen aus der Situation. Und daran hat Christian Titz in diesem Jahr halt besonders großen Anteil, weil er es geschafft hat, ein Spielsystem auch einzuführen oder umzusetzen, was sich vorher keiner so richtig getraut hat. Aber ich glaube auch die Spieler bestätigen das ja alle, dass jetzt nach sehr langer Zeit der HSV mal wieder richtig Fußball spielt und dass sich dann eben auch in Ergebnissen ummünzt. Und das ist im Moment so, dass das Erfolgsgeheimnis, wenn man das so sagen will. Also es ist ein funktionierendes System, eine Mannschaft, die an das System glaubt und der Zusammenhalt innerhalb des ganzen Vereins, hinter diesem Trainer und hinter diesem Team.
Wenn ein Louis Holtby sagt, wir spielen das erste Mal seit 4 Jahren wieder Fußball. Klar, du bist einerseits Journalist, bist aber auch Fan. Wie fühlt man sich da vor allem als Fan in diesem Moment, wenn ein Spieler sowas sagt?
Er hat vollkommen recht, also gibt es gar keinen Widerspruch. Also das, was er die letzten Jahre geboten hat, war ja in Anbetracht seiner Ausgaben absolut desaströs. Es gibt nur einen Verein, der noch mehr Geld ausgibt und noch schlechter spielt, das ist der VfL Wolfsburg. Ansonsten ist da keiner in der Nähe, der halt so viel Aufwand betreibt und halt so wenig aus seinen Möglichkeiten macht. Und das, was wir die letzten Jahre hier gesehen haben, war Antifußball ganz lange Zeit. Und der HSV hat sich ja in vielen Spielen immer wieder selbst unterboten, was das Niveau angeht. Jetzt ist es zum Teil anders. Es ist wieder gut anzusehen, nicht über das ganze Spiel hinweg. Das kann man auch nicht erwarten nach so einer langen Zeit und in so einer Phase. Aber es ist wieder Fußball, es macht wieder Spaß. Es gibt ein paar Spieler, denen man gerne zuschaut, zum Beispiel Tatsuya Ito.
Basti, wie viel Unsicherheit verträgt Eintracht Frankfurt?
Wie viel was? Wie viel Unsicherheit? Wie vertragen?
Ja.
Ja, unbegrenzte, also die ist ja da, müssen wir ja ertragen. Also, dass die Eintracht innerhalb von 5 Wochen die ganze Saison verbrennt, das hätten selbst die Eintracht-Fans, die einiges gewohnt sind, nicht gedacht. Ja, und jetzt wird sich zeigen, das Spiel gegen HSV ist wahrscheinlich jetzt das Entscheidende, weil wir die letzten 2 Spiele, also realistisch gesehen im Pokal, werden wir gegen Bayern nicht viel ausrichten können und auf Schalke kannst du auch keine Punkte einplanen. Das heißt, wir werden sehen, wie viel Verunsicherung ausgeblendet werden kann, auch weil das, die da ist, glaube ich, nicht leugnen. Also es brennt hier an allen Ecken und Enden. Ich bin gespannt, ob das reichen wird, um den HSV, und der Kollege hat es ja schon gesagt, der wieder anfängt, Fußball zu spielen und echt gut drauf ist. Ich weiß nicht, ob das in dem Moment gerade reicht, was die Eintracht auf den Platz bringt.
Ist es auch dem geschuldet, was so im Umfeld passiert? Nicht nur Kovac, du hast es auch getwittert, die Radetzky-Geschichte, die nicht ganz sicher ist, was mit ihm jetzt passiert. Ja, jetzt fangen die Medien an, Boateng in Frage zu stellen, ob er nächstes Jahr noch bei der Eintracht spielen wird, was ich für totalen Humbug halte, ehrlich gesagt, weil man hat bis 2020 Vertrag und was soll er anderes sagen, als ich konzentriere mich auf die Spiele und nicht darauf, ob ich hier bleibe oder nicht. Es ist nun mal noch viel Vertrag. Ist das ja auch ein größeres Problem, als Sie sich eigentlich eingestehen wollten im Verein?
Ja, auf jeden Fall. Also die Fans haben das ja sowieso schon gedacht. Also es geht so ein bisschen, die Kommunikation vom Verein ist dahingehend, dass das gar keine Rolle spielt, aber das können die ja nicht leugnen, weil wir sehen es ja auf dem Platz. Und du siehst es auch in der Körpersprache der Spieler. Du hast es eben angesprochen, jetzt fangen die Gerüchte an um Wolf, um Boateng, um Rebic. Alle die Spieler, die so Kovac-Spieler waren, sage ich mal, die er so ein bisschen wieder heiß gemacht hat. Das ist, glaube ich, das liegt in der Natur der Sache. Das kann die Eintracht auch nicht aufhalten, egal was sie sagt. Und die Fans sind noch einigermaßen ruhig geblieben. Also es gab, bis auf die, wenn er bei der Aufstellung genannt wird, gab es keinerlei Unmutsbekundungen gegen Kovac. Also außer natürlich in sozialen Medien. Aber ja, ich bin gespannt. Also die Fans haben ihren Teil probiert beizutragen, die Verantwortlichen auch. Jeder probiert die Sache so ein bisschen zu beruhigen, sich zu fokussieren, dass wir uns doch noch für Europa qualifizieren. Aber ob das reicht, daran zweifle ich sehr, sehr stark, ehrlich gesagt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen hilflos. Bin jetzt nicht mehr ganz so emotional sauer wie am Anfang. Ich bin jetzt eher so ein bisschen ängstlich und harre der Dinge, die da kommen, ehrlich gesagt.
Daniel, was lässt dich, ich sag mal, positiv reinschauen, dass der Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt 3 Punkte holt?
Ich glaube, dass die Frankfurter doch ein bisschen verunsichert sind im Moment und das habt ihr ja beide ja gerade auch schon so ein bisschen besprochen, seit der Verkündung, dass Kovac den Verein verlässt, stimmt es ja irgendwie nicht mehr so ganz und da ist jetzt ziemlich viel Unmut und ich glaube, dass die Eintracht schon so von dieser Gesamtharmonie zwischen dem ganzen Führungsteam gelebt hat und das ist jetzt ein bisschen aufgebrochen und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Mannschaft. Das ist natürlich so eine Situation, in die der HSV jetzt ausnutzen kann, aber ich sehe natürlich auch eine Gefahr, weil ich würde sagen, der HSV ist jetzt erstmals seit ganz, ganz langer Zeit mal tatsächlich der Favorit in einem Spiel. Also ich sehe die Eintracht jetzt nicht als Favorit in diesem Spiel, sondern wirklich den HSV in Anbetracht der Formkurve, in Anbetracht der letzten Ergebnisse. Und das ist meistens so eine Rolle, mit der der HSV nicht so gut klarkommt. Zumal es auch noch ein Auswärtsspiel ist, da tut sich der HSV ja grundsätzlich schwer, mit Ausnahme jetzt in Wolfsburg, aber in der Favoritenrolle, da versagen sie meistens. Und es wird jetzt quasi auch die Reifeprüfung, ob Christian Zitz es schafft, die Spannung so hoch zu halten und auch die Lockerheit auch so ein bisschen beizubehalten, dass man da jetzt auch befreit aufspielt, weil man hat es als Halbfinale deklariert, so sehe ich das auch. Wenn man das gewinnt, wartet man die Chance halt entweder jetzt schon am VfL vorbeizuziehen oder halt nächste Woche oder beziehungsweise am letzten Spieltag das Wunder dann nochmal möglich zu machen, den 16. Platz zu erreichen.
Basti, nervt dich das, wenn da einer kommt, sagt, der HSV ist Favorit in Frankfurt, oder würdest du sagen, er hat recht?
Ich weiß es nicht. Was er eben angesprochen hat, ist auch die einzige Hoffnung, die ich habe, dass es eigentlich schon zu offensichtlich ist, dass der HSV hier gewinnt und dass die Eintracht genau das ausnutzt, weil das Momentum spricht ja ganz klar für den HSV und jeder rechnet da schon damit und jeder macht uns jetzt auch schon an, ihr seid diejenigen, die schuld sind, wenn die in der Bundesliga bleiben, bla bla bla. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der HSV, ich weiß, die werden ja jetzt langsam am Anfang, hatten ja nichts zu verlieren. Jetzt schon. Also jetzt kann der HSV kann auch in Frankfurt absteigen. Ich weiß nicht, ob, ja, ich nehme mir mal Luis Holtby so als bisschen als Symbolgesicht, der wirklich frei aufgespielt hat, aber kann er das jetzt auch bringen? Daran zweifle ich so ein bisschen und das ist meine einzige Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass der Rebic, der Prinz, dass die dem HSV so ein bisschen auf dem Spielfeld klar machen. Hier Leute, ihr könnt hier heute nicht nur gewinnen. Und wer weiß, wie es auf den anderen Plätzen steht. Alle Spiele sind parallel. Was ist, wenn eingeblendet wird, dass Wolfsburg in Leipzig führt, was auch nicht so unfassbar unrealistisch ist? Ich weiß es nicht. Wir kennen es ja alle. Das wird diese letzten 2 Spieltage, die sind immer geisteskrank. Also keine Ahnung. Es kann sein, dass der HSV hier 4-0 gewinnt. Es kann auch sein, dass er 4-0 verliert. Ich muss es abwarten.
Was würde das für Eintracht Frankfurt bedeuten, wenn dieses Heimspiel verloren geht?
Also dann läuft hier, glaube ich, das Fass über. Also ich habe es ja schon gesagt, die Fans haben probiert, einigermaßen ruhig zu bleiben. Die Verantwortlichen auch. Die Mannschaft probiert auch so ein bisschen zu beruhigen. Wenn das jetzt aber schief geht und wir wirklich, keine Ahnung, als 8er, 9er nach Berlin fahren, ist das schon ein scheiß Rucksack, weil du musst überlegen, ich war jetzt auch ein paar Mal bei dir hier zu Gast, wir haben immer über Europapokal oder sogar Champions League gesprochen. Ja. Wenn die das wirklich innerhalb von 5-6 Wochen durch, und das wird, egal ob das der Grund ist oder nicht, es wird trotzdem immer mit dieser Kovac-Nummer verbunden werden. Egal, ob das irgendwie haltbar ist oder nicht. Das wird hier dazu führen, weil als Fan ist man ja dann auch nicht immer komplett reflektiert, sondern emotional. Das wird hier explodieren. Ich glaube, das ist ein ganz gefährliches Spiel für Kovac auch. Weil wenn der HSV hier das 1-0 macht, glaube ich, dass die Stimmung dann kippt. Viele haben es schon früh erwartet, aber dann in Leverkusen gab es keine Reaktion. In München wurde die Mannschaft auch noch gefeiert. Ja, aber ich glaube, wenn jetzt gegen den HSV wirklich das 1-0 für den HSV fällt, dann ist so der Punkt gekommen, der Boiling Point, wo es wirklich, wo dieser Frust, den man probiert hat, im Sinne der Mannschaft und im Sinne der Ziele ein bisschen zurückzuhalten, ich befürchte, dass der dann rauskommt. Und das ist echt übel, weil wir, wie gesagt, noch ein Pokalfinale vor der Brust haben.
Da noch eine fiese Frage. Sollte Eintracht Frankfurt verlieren, würdest du dir wünschen, dass Nico Kovac entlassen wird noch?
Ja, das ist... eigentlich würde ich es mir schon wünschen, aber ich würde es demjenigen nicht wünschen, der dann drauf folgt. Was soll er dann noch machen? Also wenn wir jetzt wirklich, sagen wir mal, sogar den neuen Trainer schon vorziehen, der dann bringen wir ihn ja selber in eine blöde Situation. Der kann ja dann nicht mehr gewinnen. Du spielst dann auf Schalke und Finale gegen Bayern. Also wir müssen es, glaube ich, jetzt aushalten. Wir müssen es jetzt, glaube ich, aushalten, weil Kovac trotzdem noch derjenige ist, der den Schlüssel in der Hand hat. Weil er kennt die Mannschaft, er kann sich einigermaßen einstellen. Ich würde ungern jemanden in die Situation bringen, dass er jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Das ist eine ganz blöde Situation, wo es auch kein richtig oder falsch gibt, sondern wir müssen einfach gucken, dass Kovac ja wirklich der Trainer ist, den Bayern da holen will. Weil wenn er mit der Situation jetzt hier nicht klarkommt, was will er dann in München machen, wenn da mal irgendwie der Baum brennt?
Das stimmt. Noch eine Frage um den HSV.
Wien ist ja Trainer, Anführungszeichen. Also hoffe ich. Ich hoffe, dass er es durchzieht.
Noch eine Frage für den HSV, Daniel. Personell gibt es eigentlich keinen großen Grund zu verändern. Wie sieht's aus mit Hand und Steinmann? Sind die fit fürs Wochenende? Was glaubst du?
Ja, der letzte Stand war, dass die jetzt wieder ganz normal am Mannschaftstraining teilgenommen haben. Da hat der Trainer, glaube ich, auch mal so ein bisschen versucht, die Belastung runterzufahren innerhalb der Woche, weil auch Papadopoulos ist ja auch immer so ein Kandidat, der mit Knieproblemen und so weiter zu kämpfen hat. Und da hatte der vorherige Trainer schon sehr viel Rücksicht darauf genommen, ihn nicht zu überlasten, auch mit Trainingsreizen. Insofern glaube ich schon, dass sie das richtige Maß finden in dieser Woche, auch nicht zu heiß zu sein und sich da gegenseitig jetzt beim Training wegzukloppen. Insofern, ich erwarte keine großartigen Ausfälle oder keine großartigen Veränderungen. Die Mannschaft wirkt im Moment eingespielt, alle sind motiviert, alle haben Bock und alle glauben auch daran, dass sie es noch schaffen können. Sie haben auch allen Grund daran, das zu glauben, weil es ist ja die letzten 4 Jahre auch in ähnlich schwierigen Situationen ja nie schiefgegangen. Wir in Hamburg haben uns schon mittlerweile daran gewöhnt, dass irgendwie der HSV, egal wie viel Scheiße er in einer Saison macht, dann doch nicht unterzukriegen ist. Zumindest bis jetzt.
Mal schauen, wie es dieses Wochenende ist im Spiel bei Eintracht Frankfurt. Wir tippen das Ganze jetzt natürlich hier auch. Ihr zu Hause bitte auch auf meinsport.de/tippspiel. Es gibt noch 2-mal die Chance für euch auf eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Und Basti, deinen Tipp hätte ich gern zuerst.
Nur für die Eintracht.
Nochmal?
1-0 für die Eintracht.
1-0 für die Eintracht. Jetzt das Ergebnis, ja. Das Tor für die Eintracht haben wir nicht verstanden. Daniel, was sagst du?
Ich glaube, es geht 1-1 aus.
Ich sag, der HSV gewinnt mit 2-1 und Nico Kovac sitzt am letzten Spieltag nicht auf der Trainerbank von Eintracht Frankfurt und im Pokalfinale auch nicht. Und dann mal schauen, Basti, wie wir uns dann nächste Woche treffen.
Ja. Ich wünsche auf jeden Fall den HSV. Ich glaube, der HSV kriegt gerade echt viel ab. Ich würde mir wünschen, dass der HSV drin bleibt und Wolfsburg absteigt. Grüße nach Hamburg.
Das ist das Schlusswort. Vielen Dank an Basti Red vom Eintracht-Podcast und an Daniel Jovanov für den HSV. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Absteiger der Saison. Der 1. FC Köln gegen Bayern München. Bleibt dran.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Wir machen weiter im Bulli-Special auf meinsportradio.de mit der Partie 1. FC Köln gegen Bayern München am 33. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße 2 neue Gäste in der Leitung, und zwar für den 1. FC Köln. Ich freue mich, dass er auf jeden Fall noch 2-mal bei mir zu Gast sein wird. Ich hoffe auch nächste Woche, Arne Steinberg von fc.com. Hallo Arne.
Hallo.
Und für den FC Bayern München den Texters Texte bei Twitter, Christian Nandelstedt. Hallo Christian.
Hallo.
Ja, wir beginnen einfach mal mit dem FC Bayern München. Bitteres Ausscheiden aus der UEFA Champions League, 2-2 bei Real Madrid. Es hat nicht sollen sein. Hast du die Enttäuschung mittlerweile verdauen können? oder zieht es immer noch an deiner Stimmungslage, Christian?
Ja, gestern kam es nochmal hoch. Ich habe gestern das Liverpool-Spiel geguckt und dachte, oh Mist, ey, wir hätten jetzt gegen Klopp spielen können, wir hätten vielleicht eine reelle Titelchance gehabt und ein Tor fehlte, eine Chance mehr reingemacht und wir wären jetzt im Endspiel. Und zwar wären wir verdient im Endspiel und das war gestern nochmal bitter. So unmittelbar nach dem Spiel am Dienstag ging es eigentlich, weil ich eigentlich begeistert von der Mannschaft war, wie sie aufgetreten ist, wie sie alles versucht hat und Madrid einfach auch überspielt hat. Das fand ich total gut. Wir hatten sogar mehr Ballbesitz, also im Bernabeu. Und ja, verdammte Chancenverwertung und verdammte leichte Fehler, die wir gemacht haben. Ne?
Wird es zu sehr an Sven Ulreich festgemacht?
Es geht eigentlich. Also ich habe so bei mir in der Timeline auf Twitter habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen, dass da jemand jetzt auf Ulreich rumhackt. Das fände ich auch unmöglich. Und in den Medien eigentlich auch nicht. Also ich glaube, der macht sich selber da gerade den meisten Kopf und es wäre aber verkehrt. Auch dieser Rückpass war überflüssig von Tolisso und sowas kann mal passieren. Also ist natürlich blöd, wenn es in so einem Spiel passiert, aber Ulreich spielt eine grandiose Saison und ich wünsche mir auch, dass er das Pokalfinale spielen darf. Das wäre jetzt, glaube ich, blöd, wenn er jetzt auf einmal neuer spielt und dann hat er irgendwie einen sehr blöden Saisonabschluss, Ulreich. Also ich mache ihm da jetzt keinen Vorwurf für diesen Fehler, nein.
Also für meine Begriffe muss Ulreich auch mit zur WM fahren. Ich habe da ja schon mal drüber gesprochen.
Ja,
also für mich gibt es keinerlei Gründe, Manuel Neuer mitzunehmen, bei allem Respekt vor Manuel Neuer.
Keine Praxis, nix, ja.
Also ich glaube, da sollten wir uns alle irgendwie einig sein. Dann noch natürlich die Frage, jetzt gibt es das Double noch zu gewinnen. Aber es sind jetzt halt noch auch diese zwei Bundesligaspiele zu spielen. Was glaubst du, wie schwer wird das jetzt für die Mannschaft? Weil ich glaube schon, dass das sehr schockiert hat, dieses Ausscheiden, und dass man sich wirklich viele große Hoffnungen gemacht hat. Man hat es auch an der Enttäuschung von allen eigentlich gemerkt. Ich glaube, jetzt kann man froh sein, dass es in der Bundesliga um nichts mehr geht, weil ich glaube, da muss man sich erstmal wieder irgendwie die Beine freispielen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es hängt vielleicht, ich glaube, dass Heinkes die Mannschaft schon so einstellen wird, dass sie jetzt auch weiß, wir haben jetzt zwei Vorbereitungsspiele quasi für das Pokalfinale. Das ist jetzt das große Ziel. Darauf muss der die jetzt irgendwie einschwören. Und diese beiden Bundesligaspiele sind wichtig für dieses Pokalfinale, um jetzt im Rhythmus zu bleiben und um auch den Kopf jetzt wieder frei zu kriegen. Wie das jetzt am Samstag wird, hängt auch von Köln ab. Also wird Köln-Bayern das Leben sehr schwer machen, kann ich mir schon vorstellen, dass Bayern nicht so richtig motiviert ist, da extrem gegenzuhalten. Wenn Köln Bayern das Leben leicht macht, dann wird Bayern auch Bock haben und dann in den Spielfluss kommen. Das hängt so ein bisschen auch davon ab, glaube ich.
Arne, kommen wir zum 1. FC Köln. Und diese Frage, die ich jetzt stelle, meine ich auf keinen Fall despektierlich. Das möchte ich hier mal vorweg schicken. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wie ist das? Wie ist deine Gefühlslage gewesen, als es dann wirklich letzte Woche fix war, dass der 1. FC Köln absteigt? Also wie fühlt sich das an für einen, der das noch nie gespürt hat?
Ja, man entwickelt natürlich eine gewisse Routine dann dabei, das ist ja ganz klar. Also es hatte sich ja jetzt auch in dieser Saison über lange Zeit angekündigt. Von daher konnte man sich da schon lange Zeit darauf vorbereiten, dass dieser Moment irgendwann kommt. Das ist jetzt natürlich dann noch mit diesem Spielverlauf in Freiburg das Ende gab, naja, das war dann wieder symptomatisch für die ganze Saison des 1. FC Köln, eigentlich über weite Strecken des Spiels chancenlos, dann auf einmal doch wieder dran, wo keiner so genau wusste, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Es stand 2-2, man hatte sogar die Chance auf das 3-2. Ja, und im Gegenzug fängt man dann das entscheidende Gegentor, steigt deswegen ab. Also es gibt in dieser Saison nichts, was man irgendwie beim 1. FC Köln nicht erlebt hätte. Das ist alles schon fast zu kitschig. Also naja, kitschig nicht, aber irgendwie schon so sehr dramatisiert, dass man sagen kann, man kann es irgendwie vorherahnen, dass solche Dinge passieren. Von daher habe ich mich in erster Linie über dieses Gegentor geärgert, dass der Abstieg feststand. Gut, das war dann noch eine Randnotiz, weil das ja wie gesagt schon von vornherein zu erwarten war. Aber dieses Spiel hat es wieder aufgezeigt, welche Defizite vorliegen und dementsprechend bleibe ich auch nach wie vor dabei, dass dieser Abstieg komplett verdient ist.
Jetzt mache ich mich in meinen Fanbreiten gerade super unbeliebt, aber es ist mir in diesem Fall echt scheißegal. Ich finde es schade, dass ihr absteigt. Ich hätte euch lieber in der Bundesliga, vor allem auch, weil Fortuna Düsseldorf jetzt aufgestiegen ist. Ich glaube, das wären auf jeden Fall schon mal interessante Spiele gewesen in Gladbach, Düsseldorf, Köln. Das wird mir fehlen. Ich hoffe auch, dass ihr sofort wieder aufsteigt. Ganz ehrlich, das ist mir auch ein Anliegen, weil ich dich dann wieder in der Sendung habe hier. Das wird mir nämlich auch fehlen. Was macht dich oder was lässt dich genauso positiv wie die sportliche Führung daran gehen, dass es mit dem Wiederaufstieg auch sofort klappt?
Aktuell noch nicht viel, um ehrlich zu sein. Klar, es ist gut, dass gewisse Leistungsträger bleiben. Jonas Hector, Timo Horn ist natürlich für die zweite Liga herausragend. Ähnlich ist es bei Marco Höger und Marcel Risse, der jetzt auch gestern bekundet hat, dass er beim SFC Köln bleiben will. Das ist auf jeden Fall ein solides Gerüst, auch zusammen mit den beiden Winterneuzugängen Cosiello und Terodde. Allerdings besteht dann um dieses Gerüst herum immer noch die ein oder andere Baustelle, die gefüllt werden muss. Man ist zwar mit dem einen oder anderen Spieler schon relativ weit fortgeschritten. Das sind doch ungefähr die Anforderungsprofile, die schon seit ein paar Jahren beim ersten FC Köln gesucht werden. Von daher glaube ich, dass der Kader dieses Mal ein bisschen ausgewogener und besser zusammengestellt sein wird. Allerdings ist es natürlich auch so, dass in der zweiten Liga die Herangehensweise für den ersten FC Köln komplett eine andere sein wird. Man muss Ausgangslage als Favorit sicherlich häufiger das Spiel machen als jetzt in der Bundesliga zuletzt. Von daher wird das sicherlich eine große Aufgabe für Markus Anfang und sein Trainerteam, dann da die notwendigen Abläufe im Spiel mit dem Ball zu entwickeln. Das wird sicherlich nicht einfach. Und wir hatten ja in der jüngeren Vergangenheit auch Beispiele von Erstligisten, die abgestiegen sind, eigentlich einen hohen Etat hatten, qualitativ einen guten Kader, aber dann anfangs mit der zweiten Liga ein bisschen gefremdet haben. VfB Stuttgart zum Beispiel in der Aufstiegssaison war das zu bemerken. Von daher bin ich da noch vorsichtig, was das angeht. Das wird sicherlich nicht einfach. Eine andere Zielformulierung kann es nicht geben. Aber man wird abwarten dann in den ersten Wochen und Monaten der neuen Saison, wie sich das beim 1. FC Köln genau ausgestaltet.
Beim letzten Abstieg hat man ebenfalls das letzte Heimspiel gegen den FC Bayern gehabt. Das war der Abschied von Lukas Podolski. Es ging schwarzer Rauch auf im Rhein-Energie-Stadion. Wird das dieses Mal anders sein? Wird es mehr ein Feiern des ersten FC Kölns werden? Nochmal ein letztes Hurra in der Bundesliga und schon mal Schwung mitnehmen für die zweite Liga?
Gut, die Ausgangslage 2012 war natürlich gänzlich eine andere, weil der Verein sich da auch in einer vergleichsweise desaströsen Situation befunden hat, kurz vor der Insolvenz stand. Lukas Podolski musste weggehen, um dem Verein irgendwie noch das dringend benötigte Geld erspielen zu können. Von daher war das damals eine andere Ausgangslage. Jetzt hat man mit dem Abstieg, der nun schon seit längerem zumindest theoretisch feststand, sicherlich etwas, was man erstmal verarbeiten muss, aber das ist mittlerweile, denke ich, schon geschehen. Und es gibt in der Fanszene jetzt keine Anzeichen dafür, dass sich diese Szenen von damals wiederholen. Das würde ja auch nicht passen, denn das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft ist gut, ist intakt und die Probleme liegen eher auf anderen Ebenen zwischen Fans und Verein. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es da im Stadion in diese Richtung eventuell ein bisschen offenbar wird, was da tatsächlich kaputt gegangen ist in letzter Zeit. Aber ansonsten erwarte ich für das letzte Heimspiel eigentlich wie immer gute Stimmung, gute Laune und dann eben für längere Zeit das letzte Heimspiel des FC.
Christian, beim FC Bayern personell, letzte Woche gegen Eintracht Frankfurt hat Jupp Heynckes viele Jugendspieler spielen lassen. Einer davon, der nette Herr Dorsch, hat ja auch schon getroffen. Könnte das in Köln wieder der Fall sein, dass man da wieder viele junge Spieler ranlässt?
Glaube ich eigentlich diesmal nicht so, weil das Realspiel war am Dienstag. Wir haben jetzt auch einen Tag mehr Pause gehabt. Bis Samstag ist es eigentlich der Rhythmus eigentlich in Ordnung. Und wie ich eben schon sagte, es geht jetzt aufs Pokalfinale zu. Und ich glaube, dass Jupp deshalb nicht so viel rotieren wird. Vielleicht spielt Dorsch wieder, ja, oder vielleicht spielt Mai wieder, aber nicht mehr in dieser geballten Form. Ich denke, dass die jetzt nach dem Madrid-Spiel auch einigermaßen körperlich beieinander sind, dass die auch starten können in Köln. Dass Jupp da schon die Pokalfinal-Elf ausprobieren möchte.
Okay, und der erste FC Köln, Arne, viel Rotation ist da wahrscheinlich auch nicht zu erwarten im Vergleich zur letzten Woche, oder?
Ja, Stefan Rudbeck hat natürlich die Qual der Wahl eines voll besetzten Kaders. Wen er da jetzt letztendlich aufstellen wird, weiß man nicht. Auf jeden Fall werden erstmal ein paar Spieler verabschiedet werden am Samstag. Wäre cool, wenn Marot nochmal spielen würde im letzten Heimspiel. Das würde ich ihm gönnen. 6 Jahre lang treue Dienste für den FC und dann nochmal mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern. Wäre natürlich ein schönes Ende seiner Zeit.
Okay, dann beenden wir dieses Segment natürlich mit dem Hinweis auf unser Tippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel ist die Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Und meine beiden Experten hier sollen natürlich auch tippen. Christian, deinen Tipp hätte ich gern zuerst an dieser Stelle.
ja, nachdem wir gegen Eintracht Frankfurt, den Pokalfinalisten, mit 4 Jugendspielern in der eigenen Mannschaft 4 Tore geschossen haben, wo ich nie mit gerechnet hatte, als ich die Aufstellung sah, glaube ich, dass Bayern jetzt auch in Köln 4 Tore schießen wird, mit der relativ ersten Elf und sich den Frust ein bisschen wegschießen wird. Also ich tippe ein 4:0 für Bayern München.
Das wäre jetzt sicherlich kein Ergebnis, was du, Arne, gerne haben würdest, aber wie ich dich kenne, wird dein Tipp jetzt nicht viel anders ausfallen.
Naja gut, ich glaube, für den FC Bayern ist es vielleicht in manchen Trainingsspielen die Qualität des Gegners vielleicht etwas höher. Man ist ja nicht umsonst mit so einer großen Punktzahl Meister geworden. Ja, was soll ich jetzt tippen für so ein Spiel? Ich hoffe, dass der FC ein Tor schießt. Ist ungefähr so, als würde mein Dorfverein jetzt gegen die Bayern spielen. Von daher hätte man nochmal was, über das man sich freuen kann. Und wie viele Gegentore es dann gibt, ja mein Gott, das werden wir dann sehen.
Komm, ein letztes Hurra, ein letztes Mal tippe ich für den 1. FC Köln, obwohl nächste Woche ist ja auch noch so ein Spiel gegen Wolfsburg, das ist auch interessant. 3:1 für den 1. FC Köln, sag ich. Ja. Manchmal geht's gut. ich habe die guten Pillen genommen heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Arne Steinberg von FC.com und bei Christian Nandelstedt für die Vorschau auf Köln gegen Bayern. Nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit Augsburg gegen Schalke, hier im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, der 33. Spieltag in der Vorschau und das nächste Spiel ist der FC Augsburg gegen den FC Schalke 04. Zwei Gäste darf ich begrüßen und zwar für den FCA von unserem FCA-Podcast auf die Zirbelnuss hier auf meinsportradio.de. Christel, hallo Christel.
Hallo.
Und für den FC Schalke 04, der Social Media Manager der Buzz 04 App, dort, wo ihr minutiös alle Informationen rund um Schalke 04 auf euer Smartphone bekommt. Raphael Wieswick ist da. Hallo Raphael.
Glück auf in die Runde.
Und wir kommen direkt zum Aufregerthema der Woche. Max Meyer ist nicht länger Angestellter des FC Schalke 04. Er wurde vom Trainingsbetrieb und vom Spielbetrieb freigestellt, nachdem ja die ganze Posse um ihn in der letzten Woche eine neue Dimension erreicht hat. Sein Manager Roger Wittmann, der nicht nur Weltklasse-Spieler beurteilen möchte, sondern auch natürlich die richtigen Trainer für Schalke 04 im Auge hat, die wir auch schon im Auge hatten, nämlich Roger Schmidt. Ja, den hat er vorgeschlagen, das hat auch nicht so ganz funktioniert. Eine sehr skurrile Situation, die ein riesiges Echo ausgelöst hat, Raphael, in den Medien, Social Media, zwischen Fans, Experten und Mario Basler. Nimm uns mal mit in deine Gefühlslage der letzten Tage. Dieses Ende von Max Meyer, Ralf Fährmann hätte sich menschlich ein besseres Ende gewünscht für ihn. Ich glaube, das wäre auch im Sinne aller irgendwie gewesen, dass es jetzt so eskaliert ist. Hätte es verhindert werden können? War es notwendig? Ich weiß es nicht so ganz.
Ja, es war sicherlich nicht notwendig und es hätte nicht so eskalieren müssen. Ich gebe Roger Wittmann da nur ungern recht, aber er hatte wohl recht damit, dass er seinem Klienten Max Meyer darauf hingewiesen hat, dass wenn er dieses Interview mit der Bild gibt und diese schweren Vorwürfe, er hat ja von Mobbing gesprochen, erhebt, dass es dann einen großen Knall geben wird. Den hat es gegeben. Dass diese Trennung sowieso schon nicht schön werden würde, das hat sich schon länger abgezeichnet. Also das ist jetzt keine Überraschung. Genauso wenig, dass Meyer gehen wird, das hat sich auch schon länger abgezeichnet. Nach dem ganzen Hin und Her ja mit dem bekannten Mail-Austausch, den nicht vorhandenen Gesprächen oder abgesagten Gesprächen. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal dieses Jahr drüber gesprochen. Das ist also alles überhaupt nicht überraschend. Dass es jetzt so knallt, das ist hingegen überraschend. Christian Heidel hatte am Donnerstag auf der Pressekonferenz versucht, einen Deckel drauf zu machen. Er hat gesagt, Max Meyer hat sich dazu geäußert, sein Berater Roger Wittmann und er selbst auch. Er hat gesagt, das war das gute Recht eines jeden. Und jetzt müsste da aber auch ein Deckel drauf gemacht werden. Man kann austeilen, man muss einstecken können und jetzt soll es aber gut gewesen sein.
Ich glaube, jeder weiß, dass ich ein großes Faible für Max Meyer habe. Und man für meine Begriffe viel zu wenig versucht, beide Seiten zu sehen tatsächlich. Das ist, glaube ich, eine Frage, die ich auch an dich stellen muss, weil ich da ja auch sehr öffentlich unterwegs war, auch die letzten Tage bei Twitter. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, dazu was zu schreiben. Wenn ein Spieler diese Mobbing-Vorwürfe äußert und auch wenn andere Spieler das vielleicht nicht nachvollziehen können oder ja, es Leute gibt, die sagen, das ist aus der Luft gegriffen. Muss man nicht, ob der aktuellen Lage in der Gesellschaft, solche Sachen trotzdem ernst nehmen, statt man da einfach draufhaut, auch wenn man sagt, ja, in Anführungsstrichen echte Mobbingopfer haben das anders zu sehen. Wir sind in diesen Gesprächen zwischen Christian Heidel und Max Meyer nicht dabei gewesen. Wir wissen nicht, was Christian Heidel gesagt hat. Wir wissen nicht, wie er sich Max Meyer gegenüber äußert. Auch du siehst nur das, was du in Gesprächen mit Christian Heidel siehst. Das sind immer nur zwei Seiten. Was mich, glaube ich, am meisten stört in der ganzen Sache, sind die Reaktionen, die hart gegen die Person Max Meyer gehen. Manager sei mal dahingestellt, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Müsste man diese Vorwürfe nicht trotzdem ein Stück weit ehrlicher annehmen auch?
Also du hast zwei elementare Probleme angesprochen. Zum einen diese Vorwürfe des Mobbings. Jetzt kenne ich mich ehrlich gestanden zu wenig aus. Da müsste man wahrscheinlich wirklich Experten fragen, was bedeutet genau Mobbing? Christian Heidel hat es dann auch angedeutet, ob das dann nicht ein Problem ist für wirkliche, in Anführungsstrichen, Mobbing-Opfer. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, wobei wir dann schon bei Problem Nummer zwei wären. Max Meyer hat es ja begründet, mit dem Wissen, dass Christian Heidel quasi nicht mit ihm gesprochen hat. Du hattest gerade gesagt, er baut es darauf auf, aus den Gesprächen mit Heidel. Er wirft ja dem Manager vor, dass es diese Gespräche quasi sehr, sehr lange nicht gegeben hat. Also das stimmt schon mal nicht, weil Christian Heidel hat ja, das hat der Roger Wittmann selber auch gesagt, im November erst Max Meyer gefragt, soll ich mit deinem Berater sprechen? Gut, und dann ist es die Aufgabe des Managers mit dem Berater, alles abzuklären, die Details. Da hat auch Heidel erklärt, das muss und kann Meyer auch gar nicht alles wissen und verstehen. Dafür gibt es die Berater, um über so Vertragsdetails zu sprechen. Es bleibt also ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass allein auch die Reaktion von Meyers Berater, der ja in einem zwielichtigen Licht schon steht in dieser Woche und der sich ja selber torpediert hat mit manchen Aussagen, selber gesagt hat, Junge, du wirst dir wahrscheinlich damit keinen Gefallen tun. Und Max Meyer hat aber einfach gesagt, das muss jetzt raus. Also ich glaube mehr, dass deswegen Max Meyer so etwas gesagt hat, weil er ganz viel Frust in sich hat, weil er sich dann doch vielleicht nicht zu sehr wertgeschätzt gefühlt hat. Und dann dummerweise meiner Meinung nach die falschen Worte gewählt hat, weil Mobbing ist schon ein sehr harter Vorwurf. Und aus den Gesprächen mit Kollegen und mit den Verantwortlichen hier aus Schalke, und man hört ja auch die Reaktion von Spielern, und dann da liest man auch schon zwischen den Zeilen, wie glaubwürdig jemand ist oder nicht, kann sich eigentlich keiner vorstellen, dass Max Meyer hier wirklich gemobbt wurde. Du hast natürlich vollkommen recht, dass man alle Seiten beleuchten sollte. Aber da hat Max Meyer wohl leider zu starken Tobak von sich gelassen.
Okay, dann kommen wir zum FCA, Christel. Viel gibt es darüber ja nicht zu erzählen eigentlich. Ne? Ist ja nicht viel passiert in der letzten Woche, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht eine Frage. Warum hat man es in Berlin nicht geschafft, diese 0-2-Führung oder diese 2-0-Führung über die Zeit zu retten? Ich meine, es sind natürlich auch wichtige Lernansätze jetzt auch für die nächste Saison. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, wo der FC Augsburg noch so ein bisschen, wie nennt man das? Wie würdest du es nennen? Was fehlt dem FC Augsburg da, so eine Führung auch über die Zeit zu retten?
Erstens haben wir selten diese komfortable Situation, dass wir eine große Führung über die Zeit retten müssen. Wir gewinnen ja dann doch tendenziell unsere Spiele, wenn wir sie gewinnen, eher knapp und kämpfen dann bis zum Schluss um diese schmale Führung. Vielleicht war das ein kleiner Bestandteil, dass so eine Zwei-Tore-Führung sich natürlich sehr komfortabel anfühlt, gerade wenn sie so lange Bestand hat. Und auf der anderen Seite war es halt vielleicht auch einfach ein Spieler, der halt einfach einen echt schlechten Tag erwischt hat und zweimal ein bisschen daneben gegriffen hat in ein paar Situationen, und dann kann sich halt sowas auch mal blöd entwickeln. Dass es dann insgesamt so gelaufen ist, ist natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite brauchen wir jetzt echt nicht mehr riesen Drama draus machen. Wir es geht um nicht mehr viel bei uns, außer um die Ehre. Und ich denke, wir haben 80 Minuten gezeigt, dass wir ganz gut Fußball spielen können, auch wenn es um nichts mehr geht. Und jetzt auch nicht irgendwie nur zum Auslaufen nach Berlin gefahren sind. Von daher denke ich, ja, ist blöd gelaufen. Wir sollten daraus lernen, dass wir eben doch bis zum Schluss immer konzentriert bleiben müssen. Und auf der anderen Seite können wir auch daraus lernen, dass man nicht auf einem einzigen rumhackt, weil der mal einen Fehler macht. Sowas passiert eben.
Absolut, absolut. Lass uns trotzdem noch zwei, drei Worte zu Marcel Heller verlieren. Ich fand diese rote Karte sehr sinnbildlich für die mittelfristige und kurzfristige Entwicklung von Marcel Heller beim FC Augsburg. Also zumindest, das ist mein Blick von außen. Vielleicht kannst du mir da Näheres zu sagen. Ich finde, Marcel Heller ist in den letzten Wochen so ein bisschen durchs Raster gerutscht bei Manuel Baum. Und da kam natürlich der Spielverlauf noch dazu. Und Marcel Heller ist auch so ein Spieler, ich glaube, der zeigt seinen Frust auch. Und in diesem Fall hat sich der Frust in diesem Foul geäußert, die rote Karte. Ist das ein falscher Eindruck von mir, dass das so ein bisschen so diese, ja, eigentlich im Endeffekt so das Ausrufezeichen der frustrierenden letzten Wochen für Marcel Heller war?
Ich denke, da hast du sehr viel Richtiges gesagt. Heller kam natürlich zu uns mit großen Hoffnungen, dass er sich etablieren kann, und war ja vor allem zu Anfang der Saison sehr, sehr häufig auf dem Platz in der Stammelf. Später war es dann eben eher nicht mehr so. Er wurde dann immer mal wieder eingewechselt. Also er hat leider nicht ganz das gezeigt, was man sich erhofft hat. Und natürlich kommt dann irgendwann mal Frust dazu. Ich finde, man muss ihn nicht auf den Platz rauslassen, vor allem nicht an anderen Spielern, vor allem nicht am Gegner. Aber ich denke, dass sowas eben damit reingespielt hat. Er hat jetzt wohl länger Zeit zum drüber nachdenken, und ich hoffe natürlich sehr, dass er sich vielleicht eher sportlich wieder ins Team zurückkämpft, als es auf die Art und Weise zu zeigen. Aber unterm Strich kann man schon sagen, er hat leider nicht ganz das erfüllt, was man sich erhofft hat. Ich glaube aber, dass man vielleicht auch ein bisschen zu hohe Erwartungen in ihn gesetzt hat, weil er natürlich seine Qualitäten hat und schnell ist, aber ich glaube, technisch ist er nicht ganz so auf der Höhe, wie man sich's erhofft hat. Das hat man in manchen Situationen dann schon gesehen.
Dann lass uns noch aufs Personal gucken fürs Wochenende gegen Schalke. Ich denke mal, den Wechsel im Tor wird es wohl wieder geben. Zurück zu Marvin Hitz. Und dann, wir hatten angeschlagene Spieler, Finn Borgerson, Gregoritsch, Moravec, die aus Berlin mit kleineren Blessuren zurückgekommen sind. Gibt's da was du weißt, ob die wieder fit sein werden?
Also der Kicker sagt, alle wären fit. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob man wirklich das Risiko eingeht. Gerade Leute, die bei der WM noch ein bisschen was vorhaben, die vielleicht nicht doch eher geschont werden, um da kein Risiko einzugehen, was ich absolut verstehen würde in unserer Situation, wo es ja jetzt wirklich kein Riesendrama mehr ist, wenn man jetzt mal Spieler, die viel gespielt haben oder die angeschlagen sind, auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen lässt oder ein bisschen Pause gönnt. Aber ich denke, Manuel Baum wird da eine gute Mischung finden, vielleicht Einzelne nicht ganz über die 90 Minuten spielen lassen oder einfach mal einwechseln. Genaueres weiß ich noch nicht, ob jetzt Einzelne definitiv ausfallen oder nicht. Man hat jetzt zumindest nichts gehört, dass es große Verletzungen sind, die definitiv zu einem Ausfall führen. Von daher wird man da wahrscheinlich abwarten, wie sich alles entwickelt bis zum Spiel.
Raphael, nachdem man das Meier-Thema jetzt beendet hat, muss man auf Sportliche gucken, denn man möchte natürlich den zweiten Platz verteidigen vor Borussia Dortmund. Mit welchem Personal soll das am Wochenende geschehen?
Ja, ist eine spannende Frage, weil Breel Embolo steht zwar noch auf der Kippe, das sagt Domenico Tedesco. Ich persönlich glaube nicht, dass es schon für den Kader reicht. Er nimmt zwar schon wieder am Lauftraining teil, aber das wird wohl zu eng werden für Samstag. Nabil Bentaleb hat bekanntlich die rote Karte gegen Borussia Mönchengladbach gesehen. Der S04 überlegt, da noch Einspruch einzulegen gegen die Zwei-Spiele-Sperre. Das soll sich noch im Laufe des Donnerstags wohl entscheiden, ob der S04 dagegen vorgeht. Aber ob jetzt ein oder zwei Spiele gegen Augsburg, wird Bentaleb definitiv fehlen. Ja, Max Meyer wird bekanntlich fehlen, sodass allein schon durch das Fehlen von Meyer und Bentaleb in der Zentrale eine kleine Lücke klafft. Ich vermute stark, dass Weston McKennie dann für Bentaleb in der Zentrale spielen wird, neben Goretzka. Nastasic ist bekanntlich auch länger verletzt mit seinem Kreuzband Andres, sodass sich in der Defensive da im Vergleich zu den letzten Spielen nichts ändern wird, nichts ändern kann. Sodass es ein paar Ausfälle gibt auf Schalker Seiten, die im Moment aber noch einigermaßen adäquat auch ersetzt werden können.
Alles klar. Dann bleibt zum Schluss natürlich noch das Tippspiel. meinsportradio.de/tippspiel ist die Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports abstauben wollt. Ladies first heißt es in der Partie Augsburg gegen Schalke. Christel, dein Tipp hätte ich gern zuerst.
Ja, ich schwank so ein bisschen. Ich wünsche mir natürlich zum letzten Heimspiel der Saison einen schönen Heimsieg. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, diesmal halten wir das 2-0.
Okay, Raphael?
Ja, ich halte dagegen, vielleicht mit dem klassischen 2018 Schalke-Tipp und sage 0-1.
Ich sage 1-1 unentschieden am Ende. Eure Tipps gerne auch mit dem Hashtag BullySpecial bei Twitter. Will man auch da ganz gerne lesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christel vom FCA-Podcast auf die Zirbelnuss hier auf meinsportradio.de für den FC Augsburg und bei Raphael Wieswig, dem Social Media Manager der Bass04-App für den FC Schalke 04. Nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit Borussia Dortmund. Die spielen gegen Mainz 05 und die Vorschau darauf gibt's gleich im BullySpecial auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, und der nächsten Partie des 33. Spieltags in der Vorschau. Das ist Borussia Dortmund gegen den ersten FSV Mainz 05 und ich begrüße zwei Gäste in der Leitung für den BVB von Auf Ohren, dem BVB-Podcast auf schwarzgelb.de. Christian, hallo Christian.
Hallo Kevin, grüß dich.
Und für den ersten FSV Mainz 05 Stefan Strunk. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Wir beginnen mit dem ersten FSV Mainz 05. Was war das denn letzte Woche für eine Explosion? 3-0 gegen RB Leipzig. Da hat man sich, glaube ich, mal, ja, und das hat man auch gemerkt bei den Fans, bei den Spielern, beim Trainer, da hat man sich, glaube ich, mal alles vom Leib geschossen und schießen können. Was möglich war im Abstiegskampf, das waren Big Points für den ersten FSV Mainz 05. Ja, und das könnte man theoretisch jetzt gegen Borussia Dortmund vergolden irgendwie. Aber ich würde fast so weit gehen zu sagen, das war ein riesiger Schritt Richtung Klassenerhalt.
Das war es definitiv. Also mit dem 3-0 hätten wahrscheinlich die wenigsten Menschen gerechnet. Man muss aber auch dazu sagen, Leipzig war wirklich ja quasi der MVP für Mainz 05, weil die haben wirklich kein gutes Spiel gemacht und die Mainzer haben es halt dann doch ausnutzen können. Eine bessere Mannschaft hätte wahrscheinlich sogar mehr Tore schießen können. Aber wir nehmen das. Es war ein tolles Erlebnis. Ich war auch selbst im Stadion. Es war einfach nur geil.
Und ich glaube, irgendwie das i-Tüpfelchen war dieses Tor, dieses letzte Tor von Baku. Das ein Eigengewächs, ein richtig junger Typ, der das Ding super cool macht. Natürlich auch schon mal so ein Hinweis darauf gibt, was für die Zukunft möglich wäre für Mainz 05. Damit war aber klar, es kann nichts mehr passieren. Das war auch die 90. Minute. Und das ist eigentlich das Schöne in Mainz und das ist ja auch die Stärke des ersten FSV Mainz 05. Man zieht immer wieder auch Spieler aus der Jugend heran, die dann wieder in Rollen wachsen können für die nächsten Jahre. Und man merkt, diese Mannschaft ist echt genau das, eine Mannschaft. Und das ist ein riesiges Pfund im Abstiegskampf.
Ja, ich sag ja immer, dass Abstiegskampf eine Mentalitätssache ist. Wenn das wirklich so ist, dann denke ich, wird man auch entweder Rang 14 oder Rang 15 halten können.
Christian, bei Borussia Dortmund wechseln sich die Spiele irgendwie immer wieder ab, tatsächlich. Ne? Also mal ein richtig gutes Spiel gegen Leverkusen. Und dann in Bremen nur ein 1-1, wo man wieder immens viele Chancen hatte, Pech hatte mit Pfosten, mit Pavlenka, trotzdem kein Sieg. Man möchte den zweiten Platz ja dann doch noch haben, man möchte noch an den Schalkern vorbei. Gelingt das denn den Dortmundern?
Das ist ja nicht in der eigenen Hand. Das kommt ein bisschen drauf an, was die Blauen dann auch noch so abliefern an den Spielen. Ich würde ihm so ein bisschen widersprechen, weil ich das Bremen-Spiel eigentlich ja schon auch recht gut fand. Ich fand, jetzt haben wir zwei Spiele hintereinander gemacht, die eigentlich in Ordnung waren. In Bremen hat es tatsächlich an der Chancenverwertung halt gelegen und wie du sagtest, ein bisschen Pech war auch dabei und ein überragender Pavlenka. Fand es in der zweiten Halbzeit spielerisch vollkommen in Ordnung und sehe da ja so einen kleinen Positivtrend, aber das muss man in dieser Saison ja immer sehr vorsichtig bewerten, wie du schon richtig gesagt hast.
Christian, widersprich mir gerne. Ich mag das, wenn Leute mir widersprechen und nicht nur sagen, ja, du hast recht. Jetzt werden ja auch Weichen gestellt für die Zukunft. Man liest jetzt immer mehr den Namen Lucien Favre als Trainer für Borussia Dortmund. Ich ganz persönlich sehe Lucien Favre ja immer, wie sagt man im Englischen, mit a grain of salt. Weil auch er einer dieser Trainer ist, es funktioniert im ersten Jahr meistens recht gut oder man baut sich was auf im zweiten Jahr und dann ist es schon wieder so ein bisschen schwieriger mit ihm. Ist Lucien Favre, wenn er es denn wird, der Richtige für Borussia Dortmund, deiner Meinung nach?
Wenn er es denn wird, ja. Ich bin da auch noch nicht so vollends von überzeugt, muss ich sagen. Das ist ja auch so ein bisschen anscheinend ein Abwiegen von Möglichkeiten. Und wenn man den Wunschkandidaten, der dann vielleicht doch in Hoffenheim noch angestellt ist, wenn man den halt nicht kriegt, dann muss man sich halt nach einer Alternative umschauen. Lucien Favre hat natürlich dieses Stigma, wie du sagst, dass es halt nicht so langfristig funktioniert. Gibt aber auch Gegenbeispiele. In Gladbach hat er, glaube ich, über längere Zeit hinweg gut gearbeitet, bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat, klar, aber das hat halt jeder Trainer irgendwo. Ich glaube, von denen, die dann verfügbar sind, ist er schon wahrscheinlich einer der besseren. Bin aber auch tatsächlich, so wie du, auch noch nicht so ganz überzeugt davon, dass er jetzt wirklich über Jahre hinweg hier jetzt der neue große, richtige Cheftrainer und Star-Trainer von Borussia Dortmund wird.
Wenn man jetzt mal auf den Trainermarkt schaut, das ist gesagt. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist der Trainer, der auch am ehesten insgesamt zu Borussia Dortmund passen würde. Man weiß, dass 2019 eine Ausstiegsklausel bei ihm greift und die Möglichkeiten, ihn zu verpflichten, dann größer wären. Müsste man dann, oder muss man dann jetzt noch einen anderen Trainer holen? Oder könnte man nicht einfach noch ein Jahr mit Peter Stöger weitermachen?
Ja, das halte ich tatsächlich gar nicht so für ausgeschlossen mittlerweile, muss ich sagen. Also wenn das wirklich so der Wunsch ist, Julian Nagelsmann dann halt 2019 zu kriegen und das dann halt auch erst möglich ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Stöger-Weg dann auch noch ein Jahr funktioniert. Ich meine, dafür spricht zumindest jetzt die letzten zwei Spiele, die sprechen ja ganz klar auch für eine spielerische Entwicklung unter Peter Stöger und dafür, dass es auch spielerisch auch geht und attraktiv sogar aussieht und erfolgreich ist er ja sowieso. Wenn man sich die Spiele anguckt, die er hat, dann hat er in der Stöger-Tabelle hat er den zweiten Rang hinter den Bayern im Moment. Dann spricht eigentlich gar nicht so viel gegen ihn. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es halt wirklich noch ein Jahr Peter Stöger wird. Das ist zumindest jetzt nichts, wo ich komplett aus allen Wolken fallen würde, wenn es am Ende darauf hinausläuft.
Stefan, personell beim ersten FSV Mainz 05, wie sieht's da aus? Latza, Serdar, die waren fraglich. Jetzt ist ein wichtiges Spiel in Dortmund. Man kann da relativ unbekümmert rangehen sogar. Man hat eigentlich nichts zu verlieren. Man kennt die Situation ja. Welche Spieler werden es deiner Meinung nach richten? Was hast du für Informationen? Wie sieht es bei Latza und Serdar aus?
Also ich habe jetzt noch keine neuen Informationen, was deren gesundheitliche Situation jetzt betrifft, ob sie schon bereit sind für das Spiel. Kann es nicht sein, dass wieder Baku spielen wird. Hoffentlich wird dann die erste Halbzeit nicht verschlafen wie gegen Leipzig. Ansonsten würde es mich nicht wundern, wenn wieder De Jong spielen würde. Chabamin auch auf der oder vielleicht auf der Doppel-6. Und wenn die Stürmer dann auch wieder, auch nach dem 3-0 wieder Selbstbewusstsein haben, könnte auch gleich Tore auf weiter Seite fallen.
Bei Borussia Dortmund, Christian, in der Woche Sancho und Reus fehlten verletzt oder angeschlagen. Wie sieht's bei den beiden aus und auch sonst personell? Würdest du nochmal so zum Saisonende hin dem einen oder anderen Spieler eine Chance geben oder dieses festgespielte Team jetzt erstmal so belassen, wenn möglich?
Naja, viele Gründe hat er eigentlich nicht, großartig was zu wechseln. Sancho und Reus waren auch wohl eher Vorsichtsmaßnahmen. Die sollten eigentlich für Samstag wieder, so zumindest mein letzter Stand, eigentlich wieder verfügbar sein. Unter der Woche hieß es mal, dass Roman Weidenfeller da noch sein letztes Spiel kriegen wird bei Borussia Dortmund in dieser Saison, der seine Karriere dann nun mal auch im Sommer beendet. Ich hoffe, dass man das dann eher, ja, es ist eigentlich interessant zu sehen, wie man das macht. Entweder man macht es jetzt am Freitag gegen den vermeintlich leichteren Gegner, nicht am Freitag, am Samstag, und riskiert damit halt in einem Spiel, wo es noch um was geht, dass da eben vielleicht nicht der beste Torhüter im Tor steht. Oder man macht es in Hoffenheim, wo es dann aber eventuell ein Endspiel geben könnte, wenn man das Samstag nicht so wirklich sauber über die Bühne bringt. So ein bisschen zwickmühlenartig diese Situation. Ich hoffe aber, dass man da jetzt am Samstag erstmal die Champions League sicher macht und dann vielleicht auch sowas wie Roman Weidenfeller nochmal Rücksicht nimmt und dem dann nochmal ein Spiel in Dortmunder Trikot gibt.
Vor allem, also ich ganz persönlich bin ja auch so einer, der mag diese romantischen Momente ja dann auch. Beim Heimspiel wäre es dann doch ein bisschen schöner.
Ja, absolut. Also er hat sich auch absolut verdient und ich bin da auch für. Aber andererseits kriegt er auch noch ein Abschiedsspiel im September, was auch noch nicht so vielen vergönnt war. Ich verstehe die Romantik dahinter und unterstütze die eigentlich sogar sehr. Aber ich glaube, im Moment bin ich dann doch eher auf der Seite, erstmal Champions League sicher machen und dann mal weiterschauen.
Champions League und Klassenerhalt, all das kann sicher gemacht werden für beide Vereine, für Borussia Dortmund und für den ersten FSV Mainz 05. Das Ganze geht aber natürlich nicht ohne das Ergebnis. Das tippen wir jetzt. meinsportradio.de/tippspiel ist ja eure Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und Nordsports gewinnen wollt. Und Stefan, deinen Tipp hätte ich gern zuerst.
Mein Tipp ist ein 2:2. Stürmer sind, wie ich schon sagte, ein bisschen besser drauf. Da können Tore fallen, aber die Dortmunder Offensive ist auch sehr stark. Ich tippe auf ein 2:2.
Okay, Christian?
Glaube ich, also noch nicht einmal in der Saison irgendwie ansatzweise richtig gelegen, aber vielleicht wird es dann ja mal am Samstag was anderes. 3:1, ein Tor fangen wir uns immer und dann wird es vielleicht mal doch ein bisschen deutlicher und sicherer und deswegen 3:1.
Da wird es vielleicht mal deutlicher. Das letzte Heimspiel erst mit 4:0 gewonnen. Von wegen deutlich.
Ja, das ist korrekt. Aber das muss man ausklammern ein bisschen. Okay.
Es wird trotzdem wieder hoch. 4:1 für Borussia Dortmund ist mein Tipp. Wird aber für die Mainzer nicht weiter schlimm sein, weil der VfL Wolfsburg auch nicht gewinnen wird an diesem Wochenende. Dann tut das gar nicht so weh, Stefan, am Ende.
Wollen wir es hoffen, dass es so passiert.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian von Auf Ohren, dem BVB-Podcast auf schwarzgelb.de und bei Stefan Strunk für die Vorschau auf Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Jetzt ist Halbzeit und dann geht's gleich weiter mit Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen hier im Bully-Special auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit des Bully Specials auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Der 33. Spieltag ist in der Vorschau. Sie läuft. Ihr habt schon einige Spiele gehört in der ersten Halbzeit. Jetzt kommt die zweite Halbzeit. Haben wir auch noch 4 Spiele für euch. Aber erstmal der Hinweis, dass wir uns natürlich darüber freuen, wenn das Bully Special bei iTunes bewertet wird. So wie jeder Podcast auf meinsportradio.de. Das bringt uns in den iTunes Charts natürlich nach oben, aber zeigt den Leuten auch, hey, hier gibt's was. Hier gibt's eine richtig gute Vorschau auf die Bundesliga-Spieltage von Fans, für Fans. Und, tragt das in die Welt hinaus mit dem Hashtag Bully Special bei Twitter. Gerne eine iTunes-Rezension und ja, empfehlt uns einfach weiter im Stadion, auf dem Weg zum Stadion hin. Ja, und überall, wo ihr uns hören könnt, natürlich im Web und in der App auf meinsportradio.de. Das Bully-Special, eure Vorschau auf die Bundesliga-Spieltage. So auch für den 33. Spieltag. Das nächste Spiel, über das wir sprechen möchten, ist Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen. Und ich begrüße ganz herzlich von der Ahoi-Crew, dem Werder Bremen-Fanclub des Jahres 2015, Fabian Ettrich. Hallo Fabian.
Moin Kevin.
Und für Bayer Leverkusen, das mache ich heute einfach nochmal selbst. Ja, das nehme ich mir einfach nochmal raus, aber wir reden eher mal über Werder Bremen, denn letzte Woche dieses 1:1 gegen Borussia Dortmund, das hat man sich schon erarbeitet, das hat man sich ein bisschen erglückt, kann man fast sagen, aber ich glaube, am Ende war es einfach wichtig, diesen Punkt auch mitzunehmen, weil man auch gesehen hat, und das könnte ein wichtiger Lehrstein für die nächste Saison sein, sage ich mal, man guckt da jetzt auch schon so ein bisschen drauf, Werder Bremen kann sich auch Spielglück erarbeiten und das könnte dann wiederum für die nächste Saison ganz wertvoll werden, deswegen glaube ich, den Punkt, den nimmt man auf jeden Fall mit.
Ja, natürlich. Also ich meine, gerade wenn man 3 Aluminiumtreffer in den letzten 25 Minuten hinnehmen muss, kann man mit dem Punkt wirklich sehr zufrieden sein. Bei mir aus dem Fanclub sagten schon Leute, also wenn das Spiel noch 5 Minuten länger gedauert hätte, hätten wir es wahrscheinlich nicht mehr halten können, das Unentschieden. Insofern waren wir doch wirklich sehr glücklich, dass wir den Punkt dann noch ergattern konnten.
Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen bei Werder Bremen. Wir kommen zur Rubrik Stallgeruch. Und Thomas Schaaf ist zurück beim SV Werder Bremen als technischer Direktor. Fabian, also es ist echt so ein Thema für mich bei Werder Bremen. Ich komme darüber nicht so ganz hinweg. Wenn ihr euch Leute für den administrativen Bereich holt, dann sind das ganz, ganz oft Leute aus der Vereinsgeschichte, die verdiente Ehemalige sind. Baumann, Bode, Schaaf. Ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Weil sie nennen es einen Schritt mit Weitblick. Und ja, ich kann das schon erkennen, dass das nicht verkehrt ist, so einen wie Thomas Schaaf da zu holen. Aber ich komme da nicht drüber hinweg, dass zu viel Stallgeruch nicht immer förderlich sein muss. Wie hast du diese Anstellung von Thomas Schaaf als technischen Direktor aufgenommen?
Ja, das stimmt schon. Das ist irgendwie keine Garantie dafür, dass es gut klappt. Manchmal tut es auch gut, jemanden Externes zu holen, der auch mal mit eingefahrenen Strukturen aufräumt. Aber diesen grundsätzlichen Ansatz zu sagen, wir holen da jemanden, der auch ein bisschen unabhängig vom Tagesgeschäft schaut, dass wir eine Spielphilosophie entwickeln oder weiterentwickeln, die wir vom unteren Jugendbereich bis in die Profimannschaft hindurch tragen und leben und der das Ganze begleitet. Also das finde ich schon eine wirklich sinnvolle Installation. Ob Thomas Schaaf nun dafür der Richtige ist, ich kann es mir aufgrund seiner Vergangenheit gut vorstellen. Ich denke auch, dass er einen attraktiven Offensivfußball damals geboten hat. Bis auf die letzten Monate und Jahre hinweg war das wirklich ja die erfolgreichste Zeit, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Und es war wahrscheinlich die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte. Aber es ist natürlich keine Garantie, dass es auch in der Zukunft klappt. Ich bin mal gespannt, wie sich das so einspielt. Es gibt natürlich diese bösen Unkenrufe auch in der Fanszene. Jetzt holen sie den Schaaf zurück, geben ihm einen Versorgungsposten, machen ihn zum Frühstücksdirektor. Aber ich glaube, das haben weder der Verein noch Thomas Schaaf nötig, dass es so irgendwie auf einer Leerstelle bleibt mit dieser Position des technischen Direktors.
Dann müssen wir aber über etwas sprechen, was natürlich auch ein wichtiger Ansatz ist. Thomas Schaaf, Verfechter meines Lieblingssystems, nämlich das 4-4-2 mit Raute, ist jetzt allerdings kein System, was, sag ich mal, für den modernen Fußball zeitgemäß ist. Jetzt sagst du natürlich, das ist ein technischer Direktor, der soll auch von der Jugend bis zu den Profis so ein bisschen sowas Spieltaktisches einflößen, ähnlich wie es ja auch zum Beispiel RB Leipzig macht, ja. Da spielt man auch quasi ein System von der Jugend bis zu den Profis. Nun ist Thomas Schaaf ja nicht dafür bekannt, sag ich mal, taktisch super variabel zu sein. Und das nächste Thema, was ich mir dann immer stelle, ist, wie viel Entmachtung könnte für den jetzigen Trainer daraus folgen. Also ich finde das immer, das ist eine sehr gefährliche Gemengelage. Also versteh mich nicht falsch. Und bitte alle Werder-Fans, versteht mich nicht falsch. Ich finde das schon okay, dass Thomas Schaaf zurückkommt. Der gehört zu Werder, der gehört da irgendwie hin. Aber gerade wenn man sowas machen will, hätte man da nicht einen jüngeren Ansatz wählen können? Weil Thomas Schaaf ist halt auch ein Alpha-Tier.
Das ist schon richtig. Und Florian Kohfeldt steht schon für eine gewisse taktische Variabilität. Hat man zum Beispiel auch im Spiel gegen Frankfurt gesehen, wo es zwischen Kovac und ihm sozusagen so ein kleines Battle gab. Es wird mehrfach taktisch umgestellt während der Partie. Und das stelle ich mir in der Tat ganz interessant vor, wie dann irgendwie Thomas Schaaf, Florian Kohfeldt und andere sich überlegen, welche Philosophie soll es denn sein? Und arbeiten wir mit einem starren taktischen Korsett, was wir durchhalten? Oder werden wir in gewisser Weise grundlegend variabel, haben zwar eine Philosophie im Kopf, aber können das in verschiedenen Spielsystemen spielen. Das stelle ich mir wirklich als sehr interessanten Dialog vor, wäre ich gerne Mäuschen. Ich bin auch gespannt, wie es ausgeht, aber ich denke, das wird eher in Richtung Kohfeldt gehen, also eher in Richtung Variabilität. Also da gehe ich von aus, auch wenn Thomas Schaaf ein Alpha-Tier ist.
Bayer Leverkusen ereilt höchstwahrscheinlich das gleiche Schicksal wie jedes Jahr. Man verspielt die möglichen Ziele einfach nochmal komplett. Auch hausgemachtes Problem, nämlich die Chancenverwertung. Letzte Woche gegen den VfB Stuttgart hatte man genug Chancen, um den VfB Stuttgart auch zu besiegen. Es waren derer 22 gegen 4 Torschüsse des VfB Stuttgart. Davon war ja der eine von Christian Gentner auch drin, per Kopf. Alario, Elfmeter verschossen durch den Videobeweis. Man hat endlich mal durch den Videobeweis auch profitiert. War ja mal was ganz anderes für uns Leverkusen-Fans. Ja, man muss aber sagen, dass einige Spieler halt sich auch damit hervorgetan haben, ja, besonders daneben gegriffen zu haben an diesem Tag. Karim Bellarabi, der sowohl vorne als auch hinten gepatzt hat, dann Kevin Volland, der sich schwer getan hat vorne, Kai Havertz, der keinen guten Tag erwischt hat. Ich bin ganz ehrlich, und das habe ich letzte Woche auch schon angedeutet, ich finde, die Europa League reicht auch für Bayer Leverkusen dieses Jahr. Ich glaube, die Champions League wäre einfach eine Nummer zu hoch. Man würde vielleicht wieder eine Wolke zu hoch fliegen, auch für die nächste Saison. Deswegen, wenn man Fünfter wird, am Ende ist das gut für die Saison und dann ist es auch gut für das, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten. Ich denke, die vier, die jetzt oben stehen, stehen mehr oder minder verdient dort oben. Schalke, Dortmund, Hoffenheim noch vor der Werkself, die beiden, über die müssen wir natürlich nicht sprechen. Ja, und da muss man daran arbeiten. Muss man daran arbeiten, die Chancen zu machen. In Bremen ist es nie einfach zu spielen für Bayer Leverkusen. Wir haben zwar auch schon mal hoch gewonnen, aber da war Bremen schon Meister. Aber wir haben uns auch schon einige Male in Bremen echt super auf die Nase gelegt. Und die Gefahr ist groß, dass das wieder passiert. Denn Werder, Fabian, die kommen mit Motivation zu diesem letzten Heimspiel. Die wollen natürlich den Fans nochmal was bieten. Und Bayer Leverkusen ist ja auch ein gefundener Gegner dafür eigentlich. Denn es ist eine Mannschaft, die kommt auch zum Fußballspielen. Also das könnte durchaus ein richtiges Offensivspektakel nochmal zum Abschluss werden, ne?
Ja, das hoffe ich doch mal. Also ich denke auch, Bremen ist jetzt ja dank auch des Erfolges des HSV am letzten Wochenende ja definitiv gesichert und kann eigentlich völlig befreit aufspielen. Insofern hoffe ich nicht, dass wir da irgendwie ein taktisches Geschiebe erleben. Glaube ich auch nicht. Für Leverkusen geht es ja auch noch ein bisschen um was. Und für Werder ist ja auch jeder Platz in der Tabelle auch bares Geld, was die Fernsehgelder angeht. Insofern hoffe ich schon, dass das eine torreiche Partie gibt. Und ich finde, beide Mannschaften stehen da auch total für. Also wenn ich mir irgendwie auf dem Papier anschaue, welche Partie schaue ich mir an, damit ich viele Tore an einem Spieltag erlebe, dann würde ich wahrscheinlich an diesem Spieltag zur Partie von Werder gegen Bayer Leverkusen gehen.
Ja. Personell wird es natürlich noch interessant sein, Leverkusen zu sehen, erstmal für dieses Spiel, was passiert, was wird Heiko Herrlich machen, ob er Dreierkette, Viererkette spielen lässt. Ich könnte mir Dreierkette durchaus gut vorstellen, weil Werder Bremen auch offensiv spielen will. Das kommt dem natürlich so ein bisschen auch entgegen, würde dann nicht mit einer Viererkette spielen, aber er überrascht einen ja immer wieder. Und dann mal schauen, ob Henrichs, der ja offenbar im Fokus von Chelsea London jetzt ist und eine hohe zweistellige Millionensumme im Gespräch ist für ihn, was ich mich sehr wundern würde, ganz ehrlich, aber gut, das Geld würde ich nehmen, dass Henrichs spielt oder Bellarabi spielt, also spannende Situation und auch das, was nächste Saison passiert, Manchester City, wohl an Leon Bailey dran. Ich glaube, da wird im Sommer noch einiges gedreht in Leverkusen. Bernd Leno, haben wir keine Informationen, ob jetzt die Ausstiegsklausel zieht oder nicht. Bei Werder Bremen, Fabian, gleich bevor wir auf das Personal fürs Wochenende schauen, Ishak Belfodil, dort stehen die Zeichen auf Abschied wohl. Also das war dann eher was Unglückliches für diese Saison.
Ja, denke ich auch. Wobei ich mit seinen Einsätzen so nicht gänzlich unzufrieden war, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt irgendwie langfristig der Richtige wäre, der unsere Offensive belebt. Insofern ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man sich jetzt im Sommer trennt.
Und für das Personal gegen Leverkusen, Florian Kohfeldt kann eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Barkfrede kommt zurück nach Gelbsperre. Wie sieht's mit Moisander aus?
Ja, der ist weiterhin angeschlagen und für ihn wird es wahrscheinlich nicht reichen. Also ich denke, dass für ihn weiterhin Langkamp in der Innenverteidigung spielt, der ja auch gegen Dortmund bei 2 der 3 Aluminiumtreffern nochmal einen Kopf oder eine Fußspitze dazwischen bekommen hat und so verhindert hat, dass der Ball dann irgendwie doch im Tor eingeschlagen konnte. Insofern hat er da sich gut gesteigert, auch im Vergleich zum Beispiel zur Partie in Hannover, wo er ja eine sehr unglückliche Rolle gespielt hat. Also er wird, denke ich, in der Innenverteidigung bleiben. Ansonsten wahrscheinlich nur ein Wechsel. Du hast es gesagt, Barkfrede kommt in die Startelf zurück. Dafür wird Delaney wahrscheinlich in eine vordere Viererreihe wechseln und ich tippe mal, dass es Rashica erwischt, der dann auf die Bank gehen wird.
Okay, übrigens nochmal ein kleiner Funfact zu zwei Spielern von Werder Bremen, den ich überhaupt nichts anfangen kann. Nicht, weil ich sie nicht mag oder so, aber weil sie halt immer gegen Leverkusen irgendwie was leisten. Sag mal, Finn Bartels, der spielt ja nicht, der trifft aber irgendwie immer gegen Leverkusen. Und Sebastian Langkamp, der ja damals als der KSC gegen Leverkusen gespielt hat in Düsseldorf, als wir in Düsseldorf spielen mussten, so einen Pressball gemacht hat und irgendwie von der Mittellinie getroffen hat. Deswegen ist es auch ein ganz dunkler Spieler für mich, der aber gegen Leverkusen auch immer gut spielt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel werden im Weserstadion. Das tippen wir jetzt, Fabian. Zu Hause, die Hörer dürfen und sollen mittippen auf meinsportradio.de/tippspiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Horn und No-Spots zu gewinnen. Was denkst du denn, wie geht's aus?
Ich tippe auf ein 3-2 für Werder.
Ich tippe auf ein 3-1 für Werder. Das war beide irgendwie für Werder Bremen. Also ich nicht für Werder Bremen, aber ich glaube, dass Werder Bremen gewinnen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Fabian. Von der Ahoi Crew ist er, der Werder Bremen Fanclub des Jahres 2015. Das war die Vorschau auf Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Mit dem Hashtag Bully Special könnt ihr bei Twitter natürlich auch eure Tipps dazu diesem Spiel und zu dem, was wir gesagt haben, noch kundtun. Und dann machen wir einstweilen eine kurze Pause und kommen dann gleich zur Partie Hannover 96 gegen Hertha BSC. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und
Hannover 96 empfängt Hertha BSC am 33. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Ihr hört die Vorschau dazu jetzt hier im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und in der Leitung begrüße ich von unserem 96-Podcast Hannover liebt Tobias Riemer. Hallo Tobias.
Kevin, ich grüße dich, hallo.
Hannover 96, es wird ja nie langweilig um diesen Verein, habe ich das Gefühl. Auch wenn viele, und ich zähle mich auch dazu, manchmal Hannover 96 so ein bisschen vergessen in der ganzen Aufzählung der 18 Bundesligisten. Es ist so viel los und mit einer Personalie wird das natürlich immer in Verbindung gebracht. Martin Kind, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal glaube ich, eine sehr schöne Nachricht für Hannover 96. Pirmin Schwegler hat seinen Vertrag verlängert bis 2020.
Ja, in der Tat eine schöne Geschichte, aber erst muss ich dich natürlich tadeln. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man Hannover 96 bei der Aufzählung vergessen? Wir sind das wundervollste Team der Liga, aber das okay. Nur am Rande. Ja, Firmin Schwegler hat verlängert um ein Jahr. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie ich das einschätzen soll. So ein bisschen kommt es mir vor, insbesondere auch, weil man bei der Pressemitteilung besonders betont hat, dass er ein Zeichen setzt. Habe ich mir natürlich so ein bisschen meine Gedanken zugemacht und ich glaube, allen voran möchte der Verein an dieser Stelle ein Zeichen setzen. Es gab vor dieser Geschichte, du hast es gerade angesprochen, mit Martin Kind und dann gab es die Horst-Held-Geschichte und die Jahreshauptversammlung, die mindestens turbulent war. Gab es dann auch immer wieder so Gerüchte in die Richtung, ja, das gefällt der Mannschaft auch nicht, da gibt es bestimmt Spieler, die vielleicht gehen wollen und so. Und deshalb hat man sich jetzt Pirmin Schwegler geschnappt. Das ist ja auch keine Vertragsverlängerung um 100 Jahre, sondern das ist einfach ein Jahr verlängert. Also er hatte bis 2019 einen Vertrag, den hat man jetzt auf 2020 verlängert. Schwegler ist jetzt auch noch keine 37 Jahre alt, dass man sagt, viel länger lohnt sich auch nicht. Nein, also ich glaube, da ist ein bisschen Getrommel und ein bisschen, so ein Zeichen setzen seitens des Vereins ist da eher dabei als ein Zeichen setzen von Schwegler.
Ähnlich die Lage bei Edgar Pripp?
Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Edgar Pripp hatte sich ja vor der Saison verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen und hat sich dann, ich glaube im Februar, da war er so gerade wieder richtig ins Training eingestiegen, hat er sich das Kreuzband schon wieder gerissen. Also zweimal so mit die schlimmste Verletzung, die du haben kannst innerhalb von am Ende dann 6-7 Monaten. Das ist natürlich für ihn allen voran Worst-Case-Szenario und da hat Hannover 96 ein gutes Zeichen gesetzt, ein sehr positives Zeichen, dass man Edgar Pripp nicht alleine lässt in dieser Situation, denn ich weiß nicht, wie leicht es für ihn jetzt gewesen wäre, einen neuen Vertrag, einen neuen Verein zu finden und da ist es in meinen Augen auch völlig richtig zu sagen, komm, du kriegst jetzt hier erstmal noch ein Jahr einen Vertrag. Und in der Zeit, vielleicht läuft es gut und dann können wir gucken, vielleicht machen wir noch was Längeres draus. Ich gehe davon aus, dass der auch stark leistungsbezogen ist, dieser Vertrag. Aber er hat zumindest jetzt erstmal die Sicherheit, 2018, 2019 bei Hannover 96 spielen zu können. Und der Trainer hat auch gesagt, dass er diese Verlängerung gerne haben wollte, weil er Edgar Pripp auch als Stammspieler für Hannover 96 sieht.
Da müssen wir natürlich über das sprechen, was über dem Trainer passiert. Die Posse um Martin Kind, um Horst Held, der erneut den Verein wechseln wollte. Also für mich von außen gibt es keine andere Wahl, als Horst Held im Sommer freizustellen. Also das ist so das wäre meine Ultima Ratio in diesem Fall, weil ein Sportdirektor, der zweimal in der Saison irgendwie weg will, den kann sowohl die Mannschaft nicht ernst nehmen. Ich finde, das ist auch ein riesiger Affront gegen den Verein. Man kann, glaube ich, von Martin Kind halten, was man will, aber ich glaube schon, dass der ziemlich geradeaus ist, was das angeht. Würdest du dir da noch mehr Kante wünschen, zu sagen, oder glaubst du, es passiert, dass man sich im Sommer trennt?
Ich persönlich glaube, dass man sich im Sommer trennt. Aktuell wird da viel hin und her orakelt und viel, jede Kleinigkeit wird irgendwie interpretiert und dann hat Breitenreiter in Hoffenheim die Hand auf Helds Schulter gelegt und was will Breitenreiter damit sagen? Es ist ganz, ganz fürchterlich aktuell. Ich persönlich bin da ähnlich wie du der Meinung, es macht keinen Sinn mit jemandem, der zweimal, das war schon nicht mehr flirten, also mit Wolfsburg die Geschichte, das war schon eine Kiste mehr als flirten. Wer zweimal solche Aktionen macht, der möchte hier nicht bleiben und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, ihn hier zu zwingen. Ich glaube, der hat auch noch 2 Jahre einen Vertrag in Hannover. Das kann nicht gut gehen langfristig. Wie kommt man aus der Geschichte raus? Ja, Martin Kind hat das in meinen Augen auch ganz vernünftig gemacht, dass er ihn jetzt hat nicht gehen lassen in der aktuellen Situation. Er hat dann gesagt, der Nichtabstieg ist noch nicht gesichert. Der wird dann hoffentlich bald eingetütet. Aber ich befürchte, dass es im Sommer dann so kommt, dass man sich von Horst Held trennt, dass er nach Wolfsburg geht, finde ich jetzt auch nicht ganz unrealistisch. Die waren sich ja schon sehr, sehr nah und sehr, sehr einig und haben jetzt ja vermutlich auch als Zeichen den Rebbe vor die Tür gesetzt, sind also aktuell quasi managerlos. Ja, ich denke mal, es wird so kommen, wenn so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, die Saison zu Ende ist, wird Wolfsburg irgendeinen Betrag zahlen, irgendwo zwischen dem, was sie jetzt bezahlen wollten und das, was Martin Kind haben wollte. Und bis dahin, und das darf man ja auch nicht vergessen, hat Kind und Hannover 96 noch Zeit, einen Nachfolger für Horst Held zu suchen, was ja auch jetzt dann bestimmt sehr schwierig geworden wäre, wenn das Montag wurde es bekannt, dass Held mit Wolfsburg flirtet und am Donnerstag wechselt er dann. Wenn das so gekommen wäre, hätte Martin Kind sicherlich großen Druck gehabt, einen Nachfolger zu präsentieren.
Dann vielleicht noch ganz kurz zur Personalie Martin Kind. Ja, auch das ist ja eine sehr kontroverse Personalie, auch in ganz Fußball Deutschland. Guckst du manchmal ein bisschen neidisch nach Gelsenkirchen, weil da nun mal auch ein Zampano ist mit Clemens Tönnies, der aber von einem starken Sportdirektor so in Zaum gehalten wird, dass er zwar seine Sachen machen kann und so, aber sich vor allem aus der Öffentlichkeit zurückhält, weil ich habe das Gefühl, es würde stärker bei Hannover 96 funktionieren oder alles besser zusammenarbeiten, wenn Martin Kind einfach mal seinen Mund von einem Mikrofon fernhalten würde.
Ja, das sehen wir hier in Hannover schon seit, vermutlich zweistelligen Jahren so. Und Martin Kind hat ja auch oft genug gesagt, ab jetzt halte ich mich hier aus allem Sportlichen raus. Ich erinnere mich noch, das war als Martin Bader, damals Geschäftsführer Sport, hier angefangen hat. Ich sage nichts mehr zu sportlichen Sachen, müssen Sie immer Herrn Bader fragen. Meine Nummer können Sie aus dem Telefonbuch löschen, hat er zu den Journalisten gesagt. Ja, das hält halt eine Woche oder vielleicht auch zwei und dann passiert irgendwas oder man steht ein bisschen unten drin und dann kommt das große Machtwort von Martin Kind. Und das ist in Hannover so, das wird sich vermutlich auch nie ändern, solange Martin Kind hier noch rumdoktert. Und ganz ehrlich, ich glaube, damit tut er dem Verein auch mehr weh als mit allen 50+1 Plänen und was er sich sonst hier noch so alles den ganzen Tag ausdenkt. Diese Unruhe, die da reinkommt und natürlich, wir wissen alle, Martin Kind, der Name, jetzt haben wir ihn selber auch schon 3 bis 15 Mal gesagt, ja. Kevin, so heißt seine Firma auch und es schadet ihm sicherlich nicht, wenn der Name immer mal wieder irgendwo auftaucht. Das ist quasi alles kostenlose Werbung für ihn. Von daher, ich glaube auch nicht dran, dass er sich da komplett zurückzieht. Aber ich möchte noch ergänzen, ach, Schalke will ich hier aber auch nicht haben. Ne? Also, nee, okay. Nee, lass mal.
Dann blicken wir mal ganz kurz auf euren Gegner, Hertha BSC. Am Wochenende, letzte Woche, hat sich die Mannschaft sehr, sehr stark zurückgekämpft im Heimspiel 2-2 gegen FC Augsburg. Palko Dardai, der Sohn von Paul Dardai, hat sein Debüt feiern dürfen in der Bundesliga, wurde dann einmal umgetreten von Marcel Heller. Also schon mal das beste Willkommensgeschenk für einen neuen Bundesligaspieler. Trotzdem bleibt festzuhalten, bei der Hertha tut man schon viel für die nächste Saison. Lukas Klünter ist im Gespräch vom 1. FC Köln. Klar ist, dass Javairo de Losun kommt, der U20-Nationalspieler aus den Niederlanden, der von Manchester City kommen wird. Glaube ich, ein sehr technisch feiner Spieler, von dem, was man auch bei YouTube und sowas gucken kann. Er hat die Ajax-Schule durchlaufen. Das heißt, da kommt auch was Spielstarkes auf die Hertha zu. Frage ist natürlich, ob man das dann auch nächstes Jahr auf die Kette bringen kann. Aber ich glaube, das ist erstmal Zukunftsmusik. Jetzt ist wichtig für die Hertha, die Saison vernünftig zu beenden. Das bestmögliche Ergebnis rauszuholen, das ist ein einstelliger Tabellenplatz. Und mit welchem Personal das passieren wird, dann da sind wir mal gespannt drauf. Da lässt sich Paul Dada ja auch selten in die Karten gucken. Fabian Lustenberger wäre wieder eine Alternative für die Doppelsechs. Und André Duda, der erneut seinen Anlauf versucht, könnte auf der 10 spielen. Aber auch ansonsten, ja, kann Paul Dada ja aus dem Vollen schöpfen, bis auf Meier und Klinsmann sind alle fit, sind alle einsatzfähig. Gibt noch einige Spieler mit 4 gelben Karten, die vorbelastet werden für das letzte Spiel. Du hast es gerade bei Hannover 96 angesprochen, der Klassenerhalt ist noch nicht ganz offiziell eingetütet, aber ich glaube, wir müssen da jetzt nicht um den heißen Brei reden. Also Relegation wird Hannover 96 jetzt nicht spielen.
Ich sag das hier immer wieder, bei Hannover liebt immer wieder, seit dem 18. Spieltag, als wir gegen Mainz nach 2-0 Rückstand zu Hause 3-2 gewonnen haben, bin ich fest davon überzeugt, dass wir nicht mehr absteigen. Und ich kann jetzt nicht mehr kippen, ich kann jetzt nicht mehr wanken und ich werde sagen, natürlich steigen wir nicht ab und natürlich wird es hinten raus auch vielleicht ein bisschen eklig in der Tabelle, gerade weil Mainz und Freiburg jetzt gewonnen hatten, aber auch die haben dieses Wochenende keine Selbstläufer. Freiburg spielt in Gladbach, ich meine, ne, gewinnen die auch nicht zwingend. Mainz in Dortmund ist auch noch keine sichere 3 Punkte und am Ende bleibt ja noch Wolfsburg, die aktuell 6 Punkte und ein Tor schlechter haben als wir. Das heißt, die müssten beide Spiele gewinnen, wir müssten beide Spiele verlieren. Ach du, nee, wir kommen ja noch nach Leverkusen. Spätestens da holen wir dann den Punkt, den wir brauchen.
Wahrscheinlich stimmt das. Wie sieht's denn mit dem Personal bei Hannover 96 am Wochenende aus?
Ja, unverändert durchwachsen. Ich glaube, Felix Klaus ist immer noch angeschlagen. Der wird vermutlich nicht spielen können. Hat jetzt letzte Woche auch nicht gespielt in Hoffenheim. Der Trainer rotiert ja eh, wie er gerade so lustig ist. Letzte Woche, also am Freitag dann in Hoffenheim, war es so, dass er Hanik und Bebu auf einmal draußen gelassen hat und dafür mit Karaman, der dann auch getroffen hatte, zum zwischenzeitlichen 1-1 aufgestellt hatte. Also es ist alles so ein bisschen komisch, man weiß nicht so ganz genau, der Trainer hatte Bebu auch angezählt unter der Woche, hat gesagt, da muss ein bisschen mehr kommen, er stagniert in seiner Entwicklung, von daher weiß ich nicht, ob das noch so ein letztes Pushen von ihm war für das Spiel jetzt gegen Hertha. dass er sagt, dann erwarte ich Großes von ihm. Mal gucken. Also wir haben genug Spieler, wir wollen uns nicht beklagen. Es gibt aktuell keine so verletzten Misere, dass man sagt, ich weiß nicht, wen ich aufstellen soll. Natürlich, Waldemar Anton wird fehlen weiterhin in der Innenverteidigung. Da hat sich aber tatsächlich Timo Hübers mit seinen jetzt 1, 2 und 3 Spielen in der Bundesliga, das erste war das in Stuttgart, dann hat er zu Hause gegen München gespielt und dann jetzt in Hoffenheim. Wir haben zwar nur einen Punkt aus den 3 Spielen geholt, haben insgesamt auch 7 Gegentore gekriegt, aber ich sag mal, an Timo Hübers lag es nicht. Das ist eigentlich ein ganz solider Typ und ich bin mal gespannt, wie wir den und ob wir den für die nächste Saison vielleicht irgendwie ja zu einem Innenverteidiger, der zur Startelf gehört, umschulen können, beziehungsweise entwickeln können. Das wäre fantastisch. Dann hätten wir da eine günstige Lösung gefunden, wie wir Salif Sané ersetzen. Aber gut, das ist vielleicht alles noch ein bisschen weit nach vorne geblickt. Grundsätzlich für Samstag gilt, es sind genug Spieler da. Der Trainer hat genug Möglichkeiten, sich einen auszusuchen. Schauen wir mal, wie er dann am Ende wieder härter versucht, ja, Probleme zu bereiten.
Dann blicken wir mal auf die Tipps für den Samstag. meinsportradio.de/Tippspiel ist die Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und NoSports gewinnen wollt. Nicht vergessen, die Saisonsiegerin oder der Saisonsieger kann sich aussuchen, ein Jahresabo 11 Freunde oder ein Jahresabo NoSports. Also ranhalten, tippen und dabei sein. Und wir tippen natürlich hier auch im Bully Special. Tobias, deinen Tipp hätte ich gern zuerst.
Ja, Hertha ist relativ auswärtsstark, wenn ich das so richtig sehe. Die sind Fünfter der Auswärtstabelle, haben immerhin 5-mal auswärts gewonnen, aber auch 5-mal verloren. Ja, uns reicht ja ein Punkt, das haben wir gerade ausgerechnet, dass wir dann am Ende sicher vor Wolfsburg bleiben. Und ich glaube, den holen wir. Ich habe bei Hannover liebt 1-1 gesagt, das wiederhole ich hier gerne. 1-1, Klassenerhalt, Sack zu und wir fahren ganz entspannt nach Leverkusen.
Jawohl, Punkt, entspannt nach Leverkusen fahren, alles richtig. Ich sag aber 2-2, ein Tor mehr für beide Vereine, aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tobias Riemer von Hannover liebt, dem 96-Podcast hier auf meinsportradio.de, den ihr natürlich bei iTunes mit 5 Sternen bewerten sollt
und ja,
jede Woche hier hören könnt. Ich bedanke mich bei dir, Tobias, wünsche ein schönes Wochenende und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit der Partie VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Bleibt dran.
Realisiert.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück im Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau auf den 33. Spieltag und dem nächsten Spiel. Der VfB Stuttgart empfängt die TSG Hoffenheim und für den VfB begrüße ich ganz herzlich vom Brustring Talk den Martin. Hallo Martin.
Hallo Kevin.
Ja, ich habe diese dramatische Pause natürlich extra gemacht, denn es wird dramatisch um den VfB Stuttgart. Dramatisch positiv nämlich. Es gibt noch alle Möglichkeiten, in die Europa League einzuziehen und wer hilft euch dabei? Bayern 0 für Leverkusen. Ja, da sind wir natürlich auch nett. Ja, wir spielen einfach unsere Chancen nicht aus. Wir verschießen Elfmeter und am Ende trifft Christian Gentner erneut per Kopf. Ja, das waren 3 Punkte. Die hätte der VfB Stuttgart, glaube ich, ehrlicherweise nicht einsacken dürfen. Haben sie aber gemacht. Deswegen Europa, der Traum lebt, oder?
Also erstmal ja. Glücklich waren die Punkte. Was heißt glücklich? Sie waren, wenn du die Defensive anguckst, waren sie verdient, weil wir einfach sehr gut gestanden sind, jetzt nicht so super viel zugelassen haben, aber ja natürlich auch, oder Leverkusen wirklich die Chancen einfach schlecht verwertet hat. Das muss man fairerweise sagen. Deswegen 3 überraschende Punkte und ja, auf einmal geht der Blick wieder nach oben. Und wenn man jetzt unsere 2 letzten Spiele anguckt, gegen Hoffenheim und München, würde ich fast sagen, wir haben von den ganzen Mannschaften außenrum, Leipzig, Frankfurt, Gladbach, doch so das schwerste Restprogramm auf jeden Fall. Deswegen können wir da, glaube ich, recht entspannt drauf gucken, weil es rechnet keiner mit bei uns, dass wir da reinkommen. Und es war nicht vorgegeben und es ist kein Muss. Deswegen, glaube ich, ist der VfB mit die entspannteste Mannschaft im Kampf um die Plätze.
Wäre das überhaupt gut, Europa League zu spielen?
Also ich habe mir, und wir haben die Woche auch drüber gesprochen im Brustring Talk, und zwar der Platz 7 ist ja super kritisch. Also den finde ich super kritisch, weil du hast wenn die WM vorbei ist, geht es eigentlich direkt los mit den Qualifikationsrunden und du hast 3 Qualifikationsrunden, die du spielen musst, um in die Gruppenphase zu kommen. Das heißt 6 Spiele vorab, bevor überhaupt mal die Liga losgeht. Und das finde ich schon, ist relativ viel und ich glaube einfach so eine geordnete, strukturierte Vorbereitung, wie sie vielleicht ein Trainer hat, ist da einfach nicht möglich. Und wenn da noch irgendwie dazu kommt, dass du es vielleicht dann doch nicht packst, dann trägst du schon so ein bisschen was Negatives mit in die Saison rein. Also Platz 7 fände ich relativ unschön. Wenn, müsste man eigentlich idealerweise auf Platz 6 springen, aber ich glaube, dann wird es unwahrscheinlich.
Ja, man muss aber sagen, es ist möglich, weil im Endeffekt, du hast es gesagt, Hoffenheim und Bayern sind die letzten beiden Spiele. Man könnte ja rein, wie soll man sagen, man könnte es ja so rein naiv sehen, zu sagen, ja, man kann ja befreit aufspielen. Du hast gegen diese Vereine nichts zu verlieren. Im Gegenteil, eigentlich liegt der Drucker jetzt ganz klar bei der TSG Hoffenheim. Die wollen Champions League spielen, die brauchen die Punkte auch super dringend, die haben ja ganz andere Ziele als ihr auch. Deswegen ist es ein Heimspiel. Zu Hause ist der VfB recht stark. Also, komm, also ein Sieg ist jetzt nicht ausgeschlossen.
Nö, würde ich auch nicht sagen. Also gerade, weil wir eben daheim spielen und weil wir daheim sehr gut dastehen und du hast es genau gesagt, das war, glaube ich, auch unser Vorteil in Leverkusen. Wir mussten nicht mehr gewinnen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht den Druck gehabt, da gewinnen zu müssen. Und je mehr Chancen von Leverkusen nicht ins Tor gegangen sind, ich hatte irgendwann in der zweiten Halbzeit gesagt, so jetzt kommen die 2 Kacktore für uns. Es war dann kein Kacktor und es waren keine 2, aber ich glaube, wenn du da nicht den Druck hast, wenn du nicht gewinnen musst, dann klappt auch eher mal so ein Sieg wie in Leverkusen. Und wie du sagst, Hoffenheim, die müssen gewinnen, um da den Platz 4 zu verteidigen und die kommen mit einem ganz anderen Druck zu uns. Wir können relativ entspannt, ausverkauftes Haus, Wetter soll schön werden. Was soll letztendlich noch passieren bei uns? Also, und keiner hat ja wirklich den Anspruch, dass wir jetzt da hochkommen. Deswegen glaube ich auch, ist definitiv ein Vorteil für uns.
Was passieren kann, ist natürlich, dass die TSG Hoffenheim euch komplett überrollt. Das wäre möglich, denn was die offensiv zurzeit abfeuern, ist schon à la Bonheur. Letzte Woche Kramaric mit einem Dreierpack, sein erster Dreierpack in der Bundesliga. Bitter natürlich für die TSG in diesen wichtigen beiden letzten Spielen, die noch anstehen. Erst gegen den VfB Stuttgart und dann gegen Borussia Dortmund, dass Serge Gnabry ausfallen wird. Der hat einen Muskelbündelriss und wird diese Saison und wird nie mehr für die TSG Hoffenheim zum Einsatz kommen, denn nächstes Jahr spielt er ja beim FC Bayern München. Tja, Kaderabek ist gesperrt mit der gelben Karte. Ist sicherlich auch keine gute Sache für die TSG. Es hat sich ja einiges festgespielt auch dort und Spieler, die sich in den Fokus gespielt hatten, fehlen dann jetzt. Und da bin ich natürlich gespannt drauf, weil vieles fokussierte sich natürlich auf Serge Gnabry. Der war Ballverteiler, der war immer da, egal wo er stand, er wurde angespielt. Können jetzt Rupp, Amiri, können die das auffangen? Können die das nicht auffangen? Ist das vielleicht auch ein kleiner Bruch, der jetzt da reinkommt? Finde ich eine super spannende Situation, weil erst natürlich mich als Leverkusen-Fan auch noch irgendwie beteiligt, aber ich bin auch so ehrlich und sage, die TSG hätte es schon eher verdient, Champions League zu spielen, auch wenn man die letzte Saison noch mit einberechnet. Also das wäre schon Ergebnis einer Arbeit, die, glaube ich, auch in Stuttgart, du darfst wahrscheinlich nicht so laut sagen, aber durchaus mit Respekt angesehen wird, was Julian Nagelsmann sich da aufgebaut hat.
Absolut, und vor allem, wenn du den Saisonverlauf ein bisschen anguckst, ich fand, die haben eine Phase gehabt, wo du eigentlich gedacht hast, jetzt geht's runter, also jetzt verlieren sie auch komplett den Anschluss, und dann haben sie sich aber in den letzten, ja, fast schon Monaten wieder gefangen und Stück für Stück auch mit richtig gutem Fußball nach oben gespielt. Also die haben vom Saisonverlauf her wirklich nochmal die Kurve gepackt, wo es ja eine Zeit lang echt kritisch aussah. Ich glaube auch, wo Nagelsmann überall als Trainer im Gespräch war und so weiter. Und ich glaube, da lief es so eine Zeit lang einfach nicht mehr so gut. Aber jetzt haben die echt die Kurve gepackt und stehen auch wirklich fußballerisch gesehen absolut berechtigt da oben.
Irgendwie ja so ein Stück wie beim VfB, oder? Also ich meine, die Kurve kriegen mit einem Trainer, der weiß, wie er die Mannschaft anzupacken hat, der auch von seiner Spielidee überzeugt ist. So ganz unterschiedlich ist es ja nicht.
Mit dem Unterschied, sie haben den Trainer nicht entlassen.
Stimmt.
Das war der gleiche Trainer und das dafür stimmt. Gehört ihm wirklich Respekt, dass du, also das finde ich wirklich, wenn ein Trainer das schafft, aus so einem Loch die Mannschaft wieder rauszuziehen und dann wieder nach oben zu bringen, das ist schon für einen Trainer, finde ich, eine sehr gute Leistung, weil das ich stimmt. Dachte wirklich eine Zeit lang, okay, da ist es jetzt auch Schicht, da geht nichts mehr, aber das wieder einzufangen, absolut Respekt und auch, wie sie die Mannschaft zusammengestellt haben, das passt schon, muss man schon sagen, auch wenn es Hoffenheim ist. Ja, nein, ehrlich, die machen einige Sachen, machen sie da einfach gerade richtig, muss man fairerweise sagen.
Ja. Beim VfB, wie sieht es da personell aus vor diesem Spiel gegen die TSG?
Gut, Also bis auf die unsere Langzeitverletzten, das heißt Beck etc., sind alle da. Und die Aufstellung wird sich genauso wieder ergeben wie letzte Woche. Korkut hat gerade auch schon in der Pressekonferenz gesagt, er wird nichts ändern, weil er wurde gefragt, wie wäre es, wäre Donis mal eine Option ein bisschen früher? Nö, machen wir nicht. Das heißt, Baumgartl wird wieder die Position von Beck übernehmen. Das heißt, beim rechter Verteidiger und Ginczek und Gomez werden wieder spielen und dann auch sonst wird sich nichts ändern. Da ist er wirklich konsequent bis zum letzten Spieltag.
Borna Sosa, ist der dir Begriff?
Ja, der soll gestern zum Medizincheck beim VfB gewesen sein. Heute wurde auch auf der Pressekonferenz Korkut angesprochen und er hat wohl, ich habe es jetzt nicht gesehen, er hat wohl nur geschmunzelt und hat gemeint, ja, müsst dann Reschke fragen, ist nicht mein Metier. Okay. Also ich denke, da ist schon einiges im Gange, vor allem wenn eigentlich sehr, sehr viele berichten, dass er beim Medizincheck war, gehe ich schon mal davon aus, dass der wirklich gestern da war.
Okay. Dann bin ich ganz gespannt darauf, was du jetzt tippst. Wahrt sich der VfB Stuttgart Chancen auf Europa? Kann die TSG den Champions League Einzug ja nicht perfekt machen, aber einen weiteren großen Schritt in die Richtung gehen, obwohl unter Umständen könnte sich die TSG den auch schon sichern. Sollte Leverkusen verlieren und die TSG gewinnen, dann kann Bayer Leverkusen am letzten Spieltag das nicht mehr aufholen. RB Leipzig ja sowieso nicht. Also wichtiges Spiel für beide Vereine. Letztes Heimspiel für den VfB Stuttgart diese Saison. Da möchte man sich nochmal gebührend von den Fans verabschieden. Martin, was glaubst du, wie geht's aus?
Wir revanchieren uns für bei Leverkusen und zwar für die 3 Punkte. Nehmen wir den Hoffenheimern 3 ab und gewinnen das Ding 2-1. Knapp, aber wir werden es gewinnen.
Ich gehe es diesmal andersrum an. Ich glaube, Hoffenheim gewinnt mit 2-1. Die lassen sich das jetzt nicht mehr vom Brot nehmen, diese Champions League Butter. Trotzdem, glaube ich, habe ich euch ja auch letzte Woche wichtige Points getippt, ne? Um das mal so in diesem neuen Englisch-Deutsch-Deutsch-Englisch zu sagen. Vielleicht nächste Woche wieder, Martin.
Ich wollte es ja zurückgeben, weißt du? Ich bin ja.
Seit wann gibt ein Schwabe was zurück? Nein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Martin. Hört den Brustring-Talk, sehr empfehlenswerter VfB Stuttgart-Podcast. Höre ich ganz gerne auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnt ihr auch bei iTunes mit 5 Sternen bewerten, natürlich wie alle anderen Podcasts hier auf meinsportradio.de auch. Und wenn ihr mittippen wollt, geht ihr auf meinsportradio.de/tippspiel. Da gibt es eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Und einstweilen dann das Ende dieser Vorschau auf den VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Nach einer kurzen Pause gibt es noch das letzte Spiel des 33. Spieltags, über das wir sprechen möchten. Ein hochbrisantes Spiel. RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Der 33. Spieltag, der könnte ein sehr wichtiger Spieltag sein und zwar für die beiden Vereine, die an diesem Spieltag aufeinandertreffen, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg. Mein Name ist Kevin Scheuren, ihr hört das Bulli-Special auf meinsportradio.de, die Vorschau auf den 33. Spieltag und für die RB begrüße ich ganz herzlich den Aufziehvogel-LE, so heißt er bei Twitter, bei mir heißt er Kai. Hallo Kai.
Hi, sehr grüß.
Für den VfL Wolfsburg hätte ich ganz gerne Lars Vollmering da. Ich hoffe, der schafft es noch, innerhalb dieser Aufzeichnung dabei zu sein. Aber dann sprechen wir einfach ein bisschen über RB, Kai. Die Fälle schwimmen davon. Das ist zumindest der Eindruck, den Fußball-Deutschland, den ich ganz persönlich von RB aktuell habe. Letzte Woche diese, ja, doch krasse 0-3 Niederlage beim 1. FSV Mainz 05. Damit ja auch irgendwie im Abstiegskampf auch für den VfL Wolfsburg was Schlechtes gemacht für den Gegner diese Woche. Das ist euch natürlich vollkommen egal, ich weiß das. Trotzdem, wie schockiert bist du über diese aktuelle Leistungsdelle bei RB Leipzig?
Ja, wie sehr schockiert, welche Worte ist ratlos, trifft es wahrscheinlich eher, weil im Endeffekt stehen alle so ein bisschen da, wahrscheinlich inklusive der handelnden Akteure in der Mannschaft und wissen nicht so richtig, woran liegt's. Der Rote Brause-Blogger hat gestern in seinem Blog mal versucht, so statistisch alles auseinanderzunehmen, anhand von ganz vielen, vielen Zahlen, Material. Und was auf jeden Fall rauskommt, ist, dass seit der letzten
Länderspielpause, wo wir noch die vierte oder fünftbeste Verteidigung der Bundesliga hatten, seitdem sind wir abgerutscht auf dem vorletzten Platz. Also alle signifikanten Werte, zugelassene Torschüsse im Strafraum, Großchancen etc., Laufbereitschaft ist extrem in, oder Laufleistung ist extrem in den Keller gegangen, um 5 Kilometer im Schnitt pro Spiel pro Mannschaft. Ja, also man kann da ganz viele Faktoren finden, aber letzten Endes, warum man schon gegen Hoffenheim und auch in Mainz, wo man in der ersten Halbzeit jeweils das bessere Team ist, dann am Ende so aus dem Ritter fällt, das ist wirklich erkennbar, also sowohl taktisch als auch von der Einstellung her, da plötzlich keine Mannschaft mehr auf dem Platz steht. Das ist so ein bisschen gerade die große Frage und ja, so richtig eine Antwort vielleicht auch noch nicht.
Ich glaube, es kann sich auch kaum ein Leipzig-Fan so richtig einen Reim drauf bilden, was da gerade passiert. Und auch für den Beobachter von außerhalb ist das sehr, sehr schwierig rauszubekommen, weil sowas kommt natürlich auch nicht raus. Trotzdem ist die Gefahr groß, dass RB Leipzig nach dieser Champions-League-Saison dieses Jahr komplett ohne europäischen Wettbewerb dasteht. Denn mit Frankfurt und Stuttgart sind da noch zwei Konkurrenten, die durchaus in der Lage sind, RB abzufangen. Wie gravierend wäre es, Europa komplett zu verpassen?
Ja, das wäre schon ein herber Schlag ins Kontor. Also, ist natürlich die finanzielle Komponente. Ich glaube, die unser Bild des Vereins entsprechen würde, als dann die Champions League unbedingt. Und zumal man ja diese Saison eigentlich unterm Strich mit dem Viertelfinale letzten Endes einen guten Einstand, eine schöne Erfahrung hatte, wäre eigentlich schon wichtig für die Weiterentwicklung auf allen Ebenen, dass man diese europäische Ebene sozusagen auf jeden Fall mitnimmt.
Wenn wir mal auf den Gegner, auf den VfL Wolfsburg schauen, da geht's hoch her. Also da ist einiges im Argen. Man hat es letzte Woche auch nach dem Spiel gemerkt. Die Fans werden sehr, sehr ungeduldig. Es hat sich ja dieser kleine schwarze Block da gebildet, die nach dem Spiel Spieler angegangen sind. Max Arnold ist dann noch in die Kurve gegangen. Man hat es gesehen. Also die Nerven liegen blank beim VfL Wolfsburg, auch daraus resultierend, dass der Hamburger SV das Fußballspielen wieder gelernt hat. Louis Holpe hat ja gesagt, das erste Mal seit 4 Jahren spielt der HSV wieder Fußball und das könnte dazu führen, dass der VfL Wolfsburg, nachdem sie letztes Jahr noch Relegation gespielt haben, dieses Jahr direkt absteigen. Und das hat man sich, glaube ich, ganz anders vorgestellt, als man Bruno Labbadia zum Trainer gemacht hat. Wenn ein Trainer sagt, wir müssen mehr Risiko gehen, das von Bruno Labbadia kommt, der eigentlich dafür bekannt ist, eine Mannschaft aufzustellen, die viel Risiko geht, die offensiv ordentlich was macht und der VfL ist die schwächste Offensive der Rückrunde. Da muss man doch eigentlich sagen, Kai, alles andere als den Abstieg hat der VfL Wolfsburg nicht verdient.
Ja, verdient oder nicht, ist natürlich eine Kategorie, weiß ich nicht, möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber wenn wir bei RB schon bei Mysterium waren oder großem Rätsel, dann ist Wolfsburg vielleicht ja noch das größere Rätsel, weil mit dem Kader jetzt zum zweiten Mal in der zweiten Saison in Folge gegen Abstieg spielen, ist schon muss man auch erstmal schaffen. Insofern treffen sich ja gerade zwei Mannschaften, die natürlich extrem formtief sind und gerade so ein bisschen ihr Selbstverständnis suchen. Wolfsburg hat ja jetzt irgendwie nochmal so ein Kurztrainingslager gemacht und versucht da jetzt irgendwie zu motivieren, aber ja, im Normalfall würde ich sagen, müsstest du so ein Team wie Wolfsburg in der Verfassung jetzt deutlich schlagen, gerade zu Hause. Aber wie gesagt, wir haben gerade unsere eigenen Baustellen. Insofern wird es ein sehr spannendes Duell, wobei Wolfsburg natürlich den Kader hat, wenn die sich angucken, mit Mali, mit Georgi, mit Didavi und so weiter, Arnold, da auch dann plötzlich mal wieder einen rauszutun und überzeugend zu spielen.
Trotzdem hat der VfL Wolfsburg noch ganz eigene Baustellen, nämlich Verletzungen. Tisserand fällt aus, Sehnenriss im Oberschenkel, Verhaag hat die 5. gelbe Karte, die Einsätze von Didavi und Basur sind fraglich, William muss Rechtsverteidiger spielen für Verhaag, Steffen könnte links beginnen, Gerhard könnte danach Verletzung auch schon eine Alternative sein. Also einiges, was Bruno Labbadia da schaffen muss, neben natürlich der moralischen Komponente, dann auch die spielerische Komponente irgendwie auf den Platz zu bringen. Für den VfL Wolfsburg gibt es wahrscheinlich nur das Heil nach vorne. Es hilft nichts und das könnte RB Leipzig natürlich in die Karten spielen, du hast es gesagt. Denn was RB Leipzigs Stärke ist, ist Vereine, die nach Leipzig kommen, die mit sehr viel Wucht kommen, dann so auszukontern und dann was Klares daraus zu machen. Aber ich sag mal so, diese Sicherheit, die man da noch vor ein paar Wochen, Monaten verspürt hat, dass das auch passiert, die ist irgendwie, ich will nicht sagen gänzlich weg, aber schwer zu spüren jetzt, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, unsere Probleme liegen, denke ich, vor allen Dingen natürlich in der Defensive. Also jetzt mit irgendwie 3 Gegentoren pro Spiel in den letzten 5 Spielen, das ist natürlich deutlich zu viel für unsere Ansprüche. Auf der anderen Seite hast du aber auch vorne jemanden, Werner, der jetzt zwar in der Europa League immer mal getroffen hat, aber ich glaube jetzt 1 Tor in 13 Bundesligaspielen und der, ja, weiß ich nicht, irgendwie auch gerade nicht, weiß ich nicht, vielleicht gedanklich schon zu sehr mit der WM beschäftigt oder im Umstand, sich da vorher nicht mehr zu verletzen. Insofern ist es auch mit der offensiven Wucht im Augenblick nicht weit her. Wir haben mittlerweile Sabitzer ist verletzt, ein wichtiger Schlüsselspieler, Keita, Forsberg jetzt gesperrt. Also auch da gibt es natürlich die eine oder andere Baustelle, aber definitiv wird auch RB sich nicht auf seine Defensive verlassen können, sondern wird darum gehen, einfach vorne Tore zu schießen und zu hoffen, dass man nicht so viel kassiert. 5 € ins Phrasenschwein.
Wie viel Geduld hat der RB-Fan mit der aktuellen Lage?
Ja, die Frage ist ja, gab dann schon jetzt auch nach dem Mainz-Spiel plötzlich, also auch weiß nicht, Bild oder so, ein paar Medien sind ja auch aufgesprungen, plötzlich dann so eine Trainerdiskussion nach dem Motto, zieht jetzt Rangnick kurzfristig noch den Stecker und übernimmt für die letzten 2 Spieltage. Ja, aber also die Frage ist ja, was sind die Alternativen? Also so eine Kurzschlusshandlung bringt, glaube ich, eher wenig. Ich persönlich finde es auch sehr, sehr dafür, mit Hasenhüttl sozusagen in ein weiteres Jahr zu gehen. Aber es wird natürlich, ich sag mal, wenn man jetzt Europa komplett herschenken sollte in den letzten beiden Spielen, dann wird man in der Sommerpause sich im Verein natürlich überlegen, wie geht es auf der Trainerposition weiter, wie geht es auch kadertechnisch weiter. Ja, ist irgendwie so eine Situation, die man hier jetzt vielleicht ansatzweise in der zweiten Liga kannte im ersten Jahr, wo der Aufstieg nicht gleich hier lang und wo dann Zorniger nach der Winterpause gehen musste. Aber der Einbruch ist schon extrem. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Stück weit Normalisierung, weil man immer natürlich diese letzte Saison im Hinterkopf hat als Referenz und die war nicht, die spiegelte nicht den tatsächlichen Leistungsstand von RB wider. Das war deutlich überperformt.
Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel zwischen Leipzig und Wolfsburg. Ich glaube, da guckt man in Fußball Deutschland auch mit besonderem Auge hin, auch gerade auch als HSV-Fan und ja, als Leipziger sowieso, denn man möchte alle Chancen wahren, auch auf jeden Fall Europa League zu spielen. Und das Ganze wollen wir natürlich noch tippen, lieber Kai. Ihr zu Hause sollt mitmachen auf meinsportradio.de/tippspiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Was denkst du denn, wie geht's aus?
Ich hoffe auf einen dreckigen 2-1 Sieg für uns.
Ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessantes, rassiges Bundesligaspiel und am Ende gewinnt der VfL Wolfsburg mit 3-2. Also irgendwie sowas ganz Chaotisches und am Ende kullert dann noch ein Ball rein oder Eigentor, was weiß ich, damit es unten im Abstiegskampf auch noch weiter spannend bleibt. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Kai, vielen Dank, dass du dabei warst bei der Vorschau. Dir. Trotz der ein paar technischen Probleme, für die entschuldigen wir uns. Und das war das Bulli-Special für den 33. Spieltag. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Empfehlt uns weiter, ja, rezensiert uns bei iTunes mit 5 Sternen, natürlich alle anderen Podcasts auf meinsportradio.de auch. Sagt den Leuten, dass es diese Bundesliga-Vorschau gibt, die wird es natürlich auch nächste Saison geben hier auf meinsportradio.de und wir haben nächste Woche den letzten Bundesliga-Spieltag, dann lade ich wieder euch ein, zuzuhören, meine Gäste ein, dabei zu sein und bedanke mich, wünsche euch allen ein schönes Wochenende, mein Name ist Kevin Scheuren, Hashtag Bulli Special bei Twitter, macht's gut, eurem Verein viel Erfolg, tschüss, bis dann.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.